Buongiorno, liebe Freunde des Durchziehens, auch bei Gegenwind.
Hallöchen zusammen.
Heute haben wir unseren allerersten Gast im Podcast, weil wir haben es ja schon angekündigt, wir schmücken und bereichern uns mit Kompetenz. Weil wir sind nicht die Allwissenden, wir sind nicht der Messias, das sage ich fast in jeder Folge. Und es gibt bestimmte Themen, da holen wir uns Expertise ins Haus. Und heute haben wir einen sehr, sehr guten Bekannten, Erik. Und ganz kurz zu Erik, das will ich noch einleiten, bevor er sich selber vorstellt. Im Rahmen einer Massageausbildung habe ich Erik kennengelernt und wir haben sofort aus einem Napf gefressen. Er ist ein Modellathlet, ein Musterathlet. Wir werden auch sein Instagram mit in die Caption reinschreiben, dass ihr dann ordentlich sehen könnt, was ist das für ein Mensch. Der Mann ist Masseur, der Mann ist Personal Trainer, der Mann ist Athlet. Da kommen wir aber gleich, kann er selber alles noch sagen, nur ich habe sofort einen Narren an ihn gefressen. Das heißt, wir sind immer gut im Kontakt und dann hatten wir ja neulich mal einen Shoutout, wo wir gesagt haben, wir suchen dich als Talkgast bei uns im Podcast und er hat sich sofort gemeldet und hat viele, viele Themen. Heute haben wir nur ein Thema und jetzt übergebe ich das Wort an Erik.
Ja, hallo. Schön, hier sein zu dürfen. Freue mich sehr. Bin ein bisschen aufgeregt. Das glaube ich aber auch ganz normal.
Völlig.
Ja, ich möchte da auch nochmal kurz drauf eingehen. Als wir bei dieser Massageausbildung waren, es war eine Person, die ganz, ganz stark herausgestochen hat. Und das war Stefan. Und ich weiß, wir waren zuerst recht weit entfernt auch im Raum voneinander. Und das hat sich dann aber sehr, sehr schnell angenähert eigentlich. Und wir konnten schon dort sehr voneinander oder viel voneinander lernen auch. Ich habe nicht ganz so häufig Persönlichkeiten, wo ich den Drang verspüre, mich nicht nur mitteilen zu wollen, sondern eben auch viel von der anderen Person zu erfahren und mitzubekommen. Und das hatte ich bei Stefan aber ganz extrem. Und auch so Überleitung zu Alex, die ich dann ja auch was heißt kennenlernen durfte. Stefan hat viel von dir immer erzählt. Und auch bei Instagram verfolgt man das Ganze dann ja einfach, ne, dadurch, dass er auch viel von euch beiden postet. Und man hatte schon so eine gewisse Vorstellung, was für eine Energie da einfach mitspielt. Und als wir uns dann das erste Mal im McFit gesehen haben, ist jetzt 2-3 Wochen her, war es eine unglaublich herzliche, freundliche Begrüßung. Auch die Person, die ihr dann noch im Schlepptau mit hattet. Und ich finde, man merkt bei euch beiden ganz extrem, wie viel Herz und auch wie viel Emotion in allem steckt, was ihr macht. Und ich finde das hervorragend. Und das ist für mich eben auch ausschlaggebend, warum ich da so dran teilhaben möchte. Das sind Menschen, genau solche möchte ich in meinem Leben haben.
Ja, es gibt ja viele Stimmen, die sagen immer, Gegensätze ziehen sich an. Das sehen wir komplett anders. Gleich und gleich gesellt sich gern, ist unser Motto auf jeden Fall. Und wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe in anderen Folgen, du bist das Mittelmaß der Menschen, die mit dir in einem Raum sind. Und wenn du zu fünft in einem Raum bist und du hast da vier Menschen und du sagst, das ist schon unterirdisch, du bist dann der Durchschnitt dieser fünf Menschen.
Ja.
Na, also muss man einfach gucken, in welchem Umfeld man sich begibt. Was wir noch gar nicht gesagt haben, was ist eigentlich heute das Motto? Das Motto ist, warum aufgeben keine Option ist und warum es sich immer lohnt, weiterzumachen. Und da hat Erik eine ganze Menge zu sagen. Aber erstmal, wer bist du eigentlich? Was sollten wir über dich wissen?
Ja, ich bin Erik, ich bin 33 Jahre alt und ich glaube, in Bezug auf heute ist es einfach nur wichtig zu wissen, dass ich weiterkommen wollte. Weiterkommen gar nicht im Sinne von ich will jetzt irgendwie den beruflichen Erfolg, ich möchte irgendwie materielle Dinge anhäufen oder sonst was, sondern ich möchte mich und mein Leben bereichern. Und ich bin im August nach Hamburg gezogen, aus Flensburg komme ich. Und für mich hat diese Stadt, ohne das kritisieren zu wollen, ne, deswegen für mich ganz persönlich hat diese Stadt eine negative Energie. Das liegt aber auch viel einfach an der Vergangenheit, an Erinnerungen, die man natürlich damit verknüpft. Und ich hatte schon immer den inneren Drang, wegzuwollen. Und es war lange Zeit, wäre dieses Wegwollen aber ein Weglaufen gewesen. Und dieses Jahr war der Zeitpunkt, da kommen wir aber auch noch zu, wieso, weshalb, warum es sich richtig angefühlt hat und der nächste Schritt war. und nicht mehr ein. Ich laufe nur davon. Mhm. Ansonsten, wie Stefan auch schon gesagt hat, ich lebe für Sport. Ich liebe es. Ich liebe es auch, mir immer wieder neue Herausforderungen zu stellen oder mich neuen Herausforderungen zu stellen. Und auch in Bezug auf die Massage, das war auch ganz zufällig, ist das alles so passiert, wie es passieren sollte. Ich finde es unglaublich schön, andere Menschen, andere Körper zu tasten und zu fühlen. Wie sind die Strukturen überhaupt? Wie jeder Mensch ja auch wieder nicht nur vom Wesen her, sondern auch vom Körper her unterschiedlich ist. Und ganz oft ist es für mich auch, also ich kann während einer Massage, kann ich als Masseur in Trance fallen. Und ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, ich fühle nur noch diesen Körper. Und das ist etwas unglaublich Schönes, was mir immer wieder sehr viel Mehrwert bietet.
Ja, das ist wunderschön gesagt, denn es gibt, das war der Gefühlsfaktor oder das Fühlen, das haptische Erlebnis. Es gibt ja auch das visuelle Erlebnis, wenn man sich mal Athleten anguckt. Also bei uns im David Lloyd im Alstertal, wir haben ja Hyrox-Athleten, die mittlerweile Weltmeisterschaften mitmachen. Also da sind zum Beispiel zwei Musterathleten. Das ist dann das schöne Bild. Das sind Leute, die leben für den Sport. Die sehen auch so aus, Modellathleten. Und du hast den therapeutischen Ansatz, weil du sagst, du bist auf einer Seite, bist du Trainer, da kommen wir vielleicht noch zu, aber du bist auch Masseur, Recovery. Du gibst Menschen Entspannung, du gibst ihnen neue Bewegungsmuster zurück und gehst da drin selbst voll auf. Wenn ich mir mal vorstelle, wie war unsere Massageausbildung? Eigentlich eine Choreografie. Wir haben Griffe gelernt und eben eine gewisse Abfolge gemacht, wo wir sagen, okay, das ist jetzt Massieren lernen. Na, aber das ist, glaube ich, wie in der Fahrschule. In der Fahrschule lernst du kein Autofahren. Das lernst du, wenn du den Führerschein hast und auf die Straße gelassen wirst.
Ganz genau. Also auch da, ich glaube, nicht ohne Grund haben wir uns auch so abgeschirmt von den anderen irgendwann. Weil es ist zwar schön und gut, diese Begrifflichkeiten zu lernen, die Anatomie zu lernen, aber letztendlich war es ja so, dass wir uns schon in dieser Ausbildung ein bisschen abgekoppelt haben, weil wir einfach mehr daraus ziehen wollten und auch gezogen haben, als dieses klassische, hey, mach jetzt mal eine Knetung, mach mal eine Streichung. Und auch da haben wir schon gesehen und auch gefühlt und gespürt, dass die meisten im Raum dieses Niveau niemals erreichen werden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, mag natürlich auch den Gründen liegen. Ne? Wir haben auch gefragt, hey, warum bist du hier? Ja, ich möchte meine Freundin ein bisschen massieren können und so. Das ist ja schön und gut. Das war bei mir nie der Grund. Also ich wollte einfach diese Qualifikation haben, ne? Auch nochmal auf dem Papier. Aber dadurch hat sich ja viel eröffnet. Ja? Die Bekanntschaft von uns beiden zum Beispiel und auch werde ich auch nicht vergessen, wie du da gelegen hast. Und ich habe bei dir dann eben den Rücken gespürt und gefühlt und wie viel Learning man dadurch hatte. Ja, und das sind ja auch Erfahrungen, die wir machen, die wir nie wieder vergessen werden.
Ja, richtig. Und ich weiß das noch, weil ich bin immer innerlich angespannt. Kaum einer sieht das, weil ich kann vieles weglächeln. Ich bin auch lauf immer auf Schwungrad. Ich kann Menschen begeistern und mitnehmen. Habe aber trotzdem innerlich immer eine Anspannung. Du hast immer gesagt, löst dich. Muskeltonus zu hoch. Muskeltonus viel zu hoch. Ja, und ich konnte mich kaum entspannen, weil du hast ja einfach nur auf Beton gestochen. Ja, und dann sage ich, damit will ich sagen, was will ich damit sagen? Der Körper sagt mehr als der Mensch, der eine Auskunft geben sollte.
Ja.
Immer. Absolut, ja. Mhm. Mir ging das übrigens auch so bei meiner Massageausbildung. Ich habe ja auch eine gemacht im letzten Jahr. Und ich mag ja Fußreflexzonenmassagen sehr gerne. Und da kann man ja auch ganz viel fühlen, was im Körper so Disbalancen auch sind, ne? Und da kann man auch richtig reingehen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Also das ist auch für mich so ein Ding, wo ich sage, man kann die Technik natürlich, also man weiß auch, was macht man zuerst, was macht man danach, was macht man zum Schluss. Das sollte man alles beherrschen. Ins Gefühl reingehen und auch fühlen, wo darf ich länger bleiben? Wo braucht der Gast vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit? Das ist auch so wichtig, ne? Und das Feedback ist ja auch immer positiv dann,
was
so kommt, ne?
Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück mit der Motivation, dem Nicht-Aufgeben und dem immer weitermachen, warum wir Erik dann auch wirklich hier haben. Warum hast du dir das Thema ausgesucht und hast dich genau dazu gemeldet?
Weil es für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Es ist sehr, sehr prägend in meinem Leben gewesen. Und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, hey, ich will das teilen. Und es ist auch für mich, ich habe einen großen inneren Drang entwickelt, der aber von allein kam, das teilen zu wollen. Und ich bin, ohne das spirituell zu meinen oder so, aber wenn man gewisse Wege geht, öffnen sich immer Türen. Immer. Und wenn man wirklich etwas möchte und daran festhält und versucht, dieses auch zu erreichen, dann gibt es Möglichkeiten. Und für mich war ganz klar, schon als ich gehört habe, hey, ihr macht einen Podcast, geil. Und als dann ja die Frage kam, hey, hättest du mal Lust als Gast oder wer hätte mal Lust als Gast herzukommen? Sofort. Das ist eine Möglichkeit, die ich sehe, womit wir ja Menschen erreichen können. Und vielleicht gibt es ja Menschen, die an ähnlichen Punkten sind, um als eine Art Vorbild vielleicht zu fungieren, aber auch eben einfach zu sagen, hey, schau es dir an, es ist möglich, weiterzumachen. Und es hat immer etwas Positives, weil was passiert denn, wenn ich aufgebe? Ja, das ist, und diese beiden Wege muss man sich eigentlich mal vor Augen halten. Und bei mir ist es irgendwann auch so stark ausgeprägt, meine, die Hörer können es jetzt nicht sehen, aber ich habe ja beide meine Arme tätowiert, wo für mich eine ganz klare Botschaft zu transportieren war. Und zwar gibt es einmal den Weg des Weitermachens, das, irgendwo kann man sagen, ja, dieses Glücklichwerden, oder den Weg des Aufgebens und im Unglück zu bleiben. Und das sollte man sich immer wieder vor Augen halten, dass jeder Weg hat ein Ziel. Und welches von beiden möchte ich erreichen?
Mhm. Schön. Ja. Sehr schön formuliert. Du hast ja auch vorhin gesagt, da wärst du in Flensburg geblieben. Oder wärst du früher schon weggezogen, wäre es ein Weglaufen gewesen. Weil letztlich nehmen wir uns ja immer mit. Also heißt das ja für dich, dass eine Entwicklung stattfinden durfte, eine Persönlichkeitsentwicklung vermute ich mal, damit du auch irgendwann sagen kannst, ich laufe nicht weg aus Flensburg, sondern ich bin jetzt einfach offen für Neues.
Ich reise jetzt ab.
Ja. Ja. Schön. Hat es lange gedauert, dieser Weg?
Ja, er hat sehr, sehr lange gedauert.
Du kannst das Mikro noch ein bisschen verstellen.
Ja, ich mach mal nebenbei, wie ich es mache.
Wenn ich den, der ist jetzt geschlossen. Ja, kurze technischer Break. Wir arbeiten hier mit wirklich Radiomikrofonen und das sind Richtmikros. Und das heißt, wenn man auch nur minimal seinen Kopf zur Seite bewegt, dann wird man nicht mehr richtig abgegriffen. Aber jetzt sind wir wieder drauf.
Genau.
Wann war für dich denn der Punkt, wo du für dich entschieden hast, ich darf etwas an mir optimieren, verändern, so geht es nicht mehr weiter. Gab es den?
Den gab es. Ich hole dazu jetzt einfach mal ganz kurz aus. Man hat ja immer eine Prägung und jeder Mensch hat ja auch seine Geschichte, die er mitträgt. Und um es ein bisschen kurz zu halten, bei mir sind nach und nach sehr viele Familienmitglieder weggestorben. Also ich hatte viel mit Verlust zu kämpfen und natürlich auch mit Sehnsüchten, die man entwickelt hat, die dadurch, dass ich immer sehr viel allein gewesen bin, nie gestillt werden konnten. Und ich habe schon immer viel an mir gearbeitet, würde ich sagen, aber mir haben gewisse Werkzeuge gefehlt oder auch ein Wegbegleiter einfach, der einem hilft. Und ich stand irgendwann an einem Punkt, wo mein Körper und auch mein Geist eigentlich gesagt hat, hey, du bist am Maximum. Und da war wieder dieses, okay, entweder ich gebe jetzt auf und lass mich dem Ganzen gehen, oder ich ändere da jetzt aktiv was dran. Mhm. Und dann habe ich mir einen Physiotherapeuten gesucht, wo ich sagen muss, dieser Mann ist spitze. Ich habe noch nie einen besseren Physiotherapeuten erlebt. Bei dem war ich zweimal die Woche über Monate. Und der hat mir wirklich, der hat mir meine Schmerzen genommen. Das war das erste Mal seit bestimmt einem Jahrzehnt, dass ich eingeatmet habe, ohne ein Druckgefühl. Und genau das Gleiche habe ich für meine Seele auch getan. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht, die unglaublich gut ist, wo ich oft auch schon gezweifelt habe. Also gerade am Anfang so dieses, hey, du versuchst jetzt nur irgendwie die Therapeutin zu sein und mir irgendwie das zu erzählen, was ich gerne hören will. Und auch als ich diesen Schritt irgendwann überwunden habe und sie damit konfrontiert habe, wie sie das aufgenommen hat und wie wir jetzt miteinander arbeiten können, ich gehe da mittlerweile schon über 5 Jahre hin. Am Anfang einmal die Woche, jetzt ist es einmal im halben Jahr oder was. Mhm. Ja? Und wie diese Frau mir geholfen hat, nicht, also dafür zu sorgen, dass ich mich aus eigenen Stücken wieder aufbauen konnte, das ist phänomenal gewesen. Und von da an war ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Ende letzten Jahres ist dann noch eine Frau in mein Leben getreten, die mir, das war so im Februar rum, hat mir gesagt, sag mal, was machst du eigentlich für eine Scheiße mit deinem Leben? Also was machst du da für einen Scheiß? Und ich schwöre euch, kein Mensch jemals auf dieser Welt hätte diesen Impact auf mich haben können, nur durch so einen Satz. Und ich kann es auch gar nicht hinterfragen, weil ich keine Antwort darauf wüsste, warum das diese Wirkung gehabt hat. Aber ich wusste, okay, das musst du jetzt, du musst dein Leben jetzt hinterfragen und du musst dein Leben ändern.
Ich kann die Frage fast für dich beantworten. Du hast nämlich eben gesagt, was du ein Leben lang nicht hattest, einen Mentor. Ein Mentor führt, der hält dir ein Spiegelbild vor, der macht Erfolg vor und der stellt Fragen. Du hattest keinen, der dich gefragt hat.
Ja.
Du hast dir gerade die Antwort selbst gegeben.
Perfekt, ja. Besser.
Das war Mentoring in nur einer Frage.
Ja.
Richtig gut. Ganz toll. Und was hast du dann nochmal geändert?
Die Frage ist eigentlich, was habe ich nicht geändert?
Ach so. Alles.
Ja, ich will das jetzt gar nicht so speziell sagen, aber ich habe mein Umfeld geändert. Mhm. Ich habe gnadenlos jeden Menschen, den ich bisher in meinem Leben hatte, habe ich weggeschnitten, weil es kein Mensch war oder kein, ich habe mir viele falsche Menschen ausgesucht, ja. Wenn wir schon offen reden, möchte ich auch ganz offen reden. Ich hatte zum Beispiel viele Menschen in meinem Umfeld, die nur am Hängen waren, die nur am Kiffen waren. So, die sind vielleicht arbeiten gegangen, ja, und die hatten auch sonst, ich sag mal, ein normales Leben. Aber genau das war das. Es war dieses, einfach nur dieses Durchschnittsleben, dieses, ja, ich lebe, ich existiere, aber was erlebe ich? Was mache ich mit meinem Leben? So, und ich möchte doch Menschen in meinem Umfeld haben, die versuchen, das allergeilste, beste Leben zu leben, das es geht. Also, und dazu gehört eben auch viel Entwicklung. Ich will mich ständig und ständig weiterentwickeln. Ich will mich immer wieder selbst hinterfragen. Und ja, ich möchte vielleicht in der einen Woche eine Meinung haben, bekomme dann von ganz vielen tollen Menschen verschiedene Einflüsse und kann sagen, hey, ja, stimmt, das habe ich habe das überdacht und ich verstehe das und ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen. Und das ist doch etwas Tolles. Und dass das auch von dem Umfeld anerkannt wird und das nicht gesagt, ja, aber letzte Woche hast du doch noch irgendwie, ja, genau, das war letzte Woche. Und dank dir durfte ich eine Erfahrung sammeln, die zu einem Umdenken angeregt hat. Mhm. Das ist doch etwas ganz Tolles.
Es gibt ja diesen schlauen Satz, wenn man will, dass die Dinge bleiben, wie sie sind, darf man sie ständig verändern. Das heißt, wenn du glücklich sein möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest, kraftvoll, gesund, dann darfst du auch immer wieder etwas Neues dafür tun. Wir verändern uns alle. Alles um uns herum verändert sich natürlich. Und wir dürfen jedes Mal natürlich auch die Dinge in gewissen Abständen hinterfragen. Egal, worum es geht. Ne? Ist das jetzt noch zeitgemäß? Ist es noch gesund? Tut es mir noch gut? Ist es noch ausreichend für mich?
Ja.
Mhm. Schön. Das ist extrem wichtig, zu schauen, wie sein Umfeld ist. Ne? Manchmal merkt man das gar nicht, dass man so, wie man beeinflusst wird, negativ beeinflusst wird, dass einem das gar nicht gut tut. da darf man auch erstmal dahinter kommen.
Mhm. Das Wort Egoismus, was eigentlich ja negativ behaftet ist, ist in dem Fall eigentlich der Rettungsschirm, dass man wirklich sagt, ich denke jetzt mal an mich. Personal Development, wo geht die Reise für mich hin? Ich hinterfrage vieles, ich greife auch nach den Händen, die mir gereicht werden. Ich schaue mir die Hände dazu an, sind die erfolgreich, waren die erfolgreich, haben sie eine Story? Und dann greife ich zu und dann gehe ich neue Wege. Und das ist ein gesunder Egoismus, wie ich finde. Um nochmal auf die Kiffer zurückzukommen, nichts gegen die deutsche Hecke, gegen die Kiffer. Also wir rauchen nicht, aber es könnten eben auch die Feierabend-Biertrinker sein. Von 18 bis 22 Uhr haben wir das Feierabendbier. Also es wäre genau das Gleiche. Okay. Ja. Wir wollten jetzt keine neue Gruppe aufmachen oder eine Gruppe bashen.
Nein.
Aber es war in dem Fall waren es Menschen, die deutsche Hecke rauchen.
Genau, und davon will ich mich auch nicht freimachen. Nee. Das habe ich vielleicht auch ein bisschen exzessiv gemacht. Auch dazu, und das darf auf gar keinen Fall eine Entschuldigung sein und ist es auch nicht, aber ich sag mal, gerade nach dem Verlust von meiner Mama, bin ich in ein Loch gefallen, in ein sehr tiefes emotionales Loch und habe es natürlich gemacht, um alles erstmal zu unterdrücken. Mhm. Um sich zu betäuben. So. Und dieser Zustand, vielleicht muss ich auch dazu sagen, ich habe meinen Papa verloren an Selbstmord, dann meine Großeltern, dann meine Mutter und alles in recht kurzen Abständen. Und auch das, was innerhalb der Familie passiert ist, war, sagen wir mal, nicht ganz so schön. Und hatte dann keine helfende Hand, beziehungsweise wenn ich nach Hilfe gefragt habe, wurde mir nicht geholfen. Und das war ein Schutzmechanismus für mich, wo ich nicht anders mit umgehen konnte. Dann ist vor ein paar Jahren noch mein jüngerer Bruder auch von uns gegangen.
Ja, das sind natürlich.
Das sind Päckchen, die sind ja kaum zu tragen, das geht nicht. Ja.
Und da braucht man ja unbedingt Unterstützung. Umso schöner natürlich, dass du eine tolle Psychotherapeutin hast an deiner Seite und dass die dich so gestärkt hat und aufbauen konnte. Ne? Ganz, ganz großartig.
Ja. War das schon Aderlass? Wie konnte sie dich einfangen? Hast du dich vorher verstellt? Warst du als Fassadeur bei ihr? Hast du eine Maske getragen? Oder hat sie sofort Puls nehmen können und den Blutfluss erfahren können, weil manche Leute gehen ja auch in die Therapie. Ich habe das auch mal kennengelernt, nicht bei mir selbst. Und wenn du zu deinem Therapeuten gehst und trägst eine Maske und erzählst nicht alles, dann kriegst du auch nicht das, was du brauchst.
Ich habe ja auf, also nein, da habe ich gar keine Maske getragen, weil ich auch wusste, ich hätte mir diese Hilfe ja nicht gesucht, wenn ich nicht hätte reinen Tisch machen wollen. Das ist ja auch ganz klar. Also am Anfang mussten wir natürlich erstmal ein Vertrauensverhältnis schaffen. Das hat auch eine ganze Weile gedauert. Deswegen habe ich auch immer wieder Sachen sehr kritisch hinterfragt und gab auch die ein oder andere Sitzung, wo ich nach Haus gefahren bin und gesagt habe, nee, die verarscht mich hier. Das ist das für ein Scheiß. Also die will ihre Kohle machen. Und dann hat sich das so. Aber auch genau diese Dinge habe ich dann angesprochen. Das heißt, wir konnten auch das alles aufarbeiten. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich auch verstanden, oder sie hat mich verstehen können und ich sie verstanden und weiß jetzt auch, was ja ihr therapeutischer Ansatz ist. Also wo sie immer wieder ein Gespür, also das ist Wahnsinn, was diese Frau kann. Innerhalb von einer Viertelstunde sind wir so tief drin, dass wir dann schon diese Arbeit leisten können. Und das ist hervorragend. Das ist ganz, ganz toll.
Ja, man muss nur den Schritt machen und sich diese professionelle Hilfe wirklich suchen. Ne? Also es ist ja, fange ich jetzt mit dem Sport an? Ja, muss ich ja ins Gym. Ne? Nicht darf, sondern ich muss. Und deswegen brauche ich einen Therapieansatz, brauche ich eine Hilfestellung von außen. Ich muss neu kalibriert werden. Ja, der erste Schritt ist der wichtigste. Man geht zu einem Menschen, der sich auskennt.
Aber ja, absolut. Nur da ist wieder dieses Thema ein bisschen mit sich Hilfe suchen. Ich habe es auch damals schon versucht, wo es dann ja hieß, geh bitte den, ich sage jetzt mal, normalen gesetzlichen Weg, such dir einen Platz, warte 1,5 Jahre auf diesen Platz und versuch das irgendwie. So der einzige Moment, wo mir wirklich akut geholfen war oder wurde, war der Tod von meinem Bruder, wo ich gerade eine Mandel-OP hinter mir hatte. Ich bin aufgewacht im Krankenhaus und habe die Nachricht bekommen.
Boah.
Und klar, weil ich dann eben im Krankenhaus war, hatten sie dann eben eine Seelsorgerin da. Mhm. Aber das war auch der einzige Moment und das war ja auch nur eine Momentaufnahme. Und ich habe ansonsten, also den Physiotherapeuten und auch die Psychotherapeutin, die habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Mhm. Also alles Geld, was ich irgendwie verdient habe, ist in meine Heilung geflossen. Mhm. Und das war nicht einfach. Und es gab natürlich auch Sitzungen, wo ich erstmal gucken musste, okay, wie kann ich dieses Geld jetzt zusammenklabüstern? Mhm. Weil wir reden da schon von teilweise 600 bis 1000 Euro im Monat. Mhm. Ja, nur für diese extra Dinge. Und das ja auch über einen sehr langen Zeitraum. Mhm. So, da muss man dann erstmal ja auch für sorgen. Das war schon manchmal nicht so einfach, aber es hat sich gelohnt.
Ja, und das zeigt natürlich auch deine Willenskraft. Du willst es unbedingt. Jetzt weißt du, fühlst du, du brauchst Unterstützung. Es geht kein Weg mehr dran vorbei. Und ich habe auch diese Themen und Gespräche mit einigen Leuten, die sagen, ja, ich bin auf der Warteliste. Und dann, wie du sagst, es dauert wirklich sehr, sehr lange, egal wo man ist, bis man einen Platz bekommt, wo ich dann sage, aus eigener Tasche zahlen, das kannst du doch auch. Du kannst auf gewisse Dinge verzichten. Man kann ja selber immer schauen, was kann ich tun? Man kann vielleicht noch einen Nebenjob annehmen. Was kann ich tun, damit ich, und wenn es nur einmal die Woche ist, mir das erlaube? Und die meisten Menschen, die ich kenne, sind wirklich in der Komfortzone, dass sie sagen, ach nein, nein, das ist zu teuer, nein, das möchte ich nicht. Lieber ganz viel Fastfood konsumieren, lieber nochmal ein bisschen Party feiern, dafür dieses ganze Geld ausgeben und nicht für die eigene Heilung. Also diesen, das ist schon ganz schön schwer für mich auch manchmal zu verstehen, ne? Wie Menschen ticken. Und umso mehr hast du meinen Respekt, dass du dir das wirklich mühsam zusammengespart und erarbeitet hast. Das finde ich ganz, ganz großartig.
Ich möchte noch anschließen, er hat nicht 1 Euro Kosten gehabt. Das waren 1000 Euro Investitionen.
Ja.
Sind keine Kosten.
Ja.
Sind Investitionen.
Bestimmt. In dich selbst.
Ja. Mhm. Und dafür kommt dann ein völlig neuer Mensch hervor.
Ja.
Na, kann man sich nicht kaufen. Muss man investieren.
Genau. Und es ist auch absolut das richtige Wort. Es ist eine Investition gewesen, die sich ein Leben lang auszahlen wird.
Mhm.
Also auch das, ne, ist ja kein Materialismus gewesen. So, ich habe jetzt ein neues Auto und in 10 Jahren ist dieses Auto halt nichts mehr wert. Sondern es sind ja ganz tiefliegende Dinge gewesen, die sich verändert haben. Und wo ja, wenn, nur noch drauf aufgebaut wird.
Ja, du hast jetzt einen Erfahrungsschatz. Du hast investiert in einen Schatz, der nennt sich Erfahrung. Und das kann dir ja kein Mensch mehr nehmen. Mhm. Na, das ist ja einfach. Man kann uns alles nehmen, nur nicht die Erfahrung.
Mhm.
So, und du hast in einen Erfahrungsschatz investiert.
Was meinst du, wäre denn passiert, wenn du nicht in dich investiert hättest, wenn du aufgegeben hättest?
Kann ich nicht sagen. Habe ich viel und lange auch schon drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Wahrscheinlich wäre gar nicht etwas so Schlimmes passiert. Aber ich sag gerne, ich habe viel vegetiert. Mein Leben hatte ja einfach ich hatte keine Träume, keine Ziele, keine Hoffnung und habe ja jeden Tag einfach nur so in mich reingelebt. Und nichts anderes wäre vermutlich passiert über viele, viele Jahre, bis dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo es vielleicht zu spät ist, aufzuwachen. Und dann kommt das große Bereuen.
Mhm.
Was natürlich auch jetzt der Fall ist, teilweise, weil ich mir natürlich denke, jetzt wo ich dieses Erwachen habe, denke ich mir natürlich, hey, hättest du mal 10? Ja, aber es wäre damals gar nicht möglich gewesen. So, das muss ich mir dann auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass dieser Zeitpunkt dafür überhaupt nicht da war und auch der Fakt, dass es eben keine Hilfe gegeben hat. Also, und auch das kann ich ja verstehen, weil welcher Mensch möchte schon so eine Bürde auf sich nehmen? Gerade ja, wenn es nicht Familie ist, ja. Also du läufst ja nicht durch die Straße, siehst jemanden und hey, die Geschichte höre ich mir mal an und wenn sie irgendwie schlimm ist, dann versuche ich da mal den Mentor zu spielen.
Ja.
So, sondern die muss man sich ja selbst suchen.
Mhm.
Und das war einfach überhaupt nicht der Fall.
Mhm. Okay. Ich sage immer, es gibt für alles gibt es den richtigen Zeitpunkt, ne? Oder eben nicht. Also alles im Leben hat seine Zeit, das ist völlig egal, worum es geht. Und nie zurückblicken und denken, was wäre, wenn, sondern einfach immer nach vorne gucken. Das ist immer das Beste. Also ich glaube, das haben wir alle in unserem Leben, dass wir mal die Themen haben und sagen, was wäre passiert, hätte ich das schon früher gewusst, ne? Hätte ich das schon früher in Angriff genommen. Nein, dann war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Die Zeit war noch nicht reif, genau. Nicht
da. Mhm. Genau. Richtig. Okay, so, und dann hast du deine zwei Mentoren und Unterstützer gehabt, die dich natürlich sehr, wo du dich sehr weit entwickeln konntest. Und hast du immer schon so viel trainiert? Hast du immer schon so viel Sport gemacht? Weil du hast ja gesagt vorhin, du warst auch körperlich am Ende. Heißt das, du hast zu einem damaligen Zeitpunkt gar keinen Sport gemacht?
Jein. Also ich habe mit 15 habe ich das Training, also ich war schon immer sehr sportlich. Ich wollte schon immer, also Traum wäre eigentlich gewesen, damals so in die Leichtathletik zu gehen, Touren zu gehen. Das wurde mir verwehrt, weil ich habe mal Karate ausprobiert. Todlangweilig für mich. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, ziehst du eh nicht durch? Ne, Karate hast nicht durchgezogen, das nächste wirst du auch wieder nicht durchziehen. Fördern wir nicht, unterstützen wir nicht. Okay, gut. Dann war ich noch lange schwimmen, also was heißt lange, aber 6 bis 8 Jahre ungefähr bin ich dann auch schwimmen gewesen. Hab's dann einfach irgendwann aufgehört. Ne? Man hatte so seine Medaillen und das nächste wäre dann so in diesen Bereich Leistungsschwimmen gegangen. Da war ich aber nicht der Typ für, weil gerade beim Schwimmen, immer wenn wir irgendwelche Prüfungen hatten, ich verloren gewesen, also wirklich, ich war dann einer der Letzten irgendwie und der Schlechtesten, einfach aufgrund dieses Drucks dann auch und gepaart mit dem Wasser und Atmung und das war alles...
Ja, Lampenfieber
schon. Ja, das war too much. Und dann habe ich so mit 15 habe ich gesagt, hey, ich will jetzt ins Fitnessstudio. Und dadurch, dass meine Mama zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, wenn du irgendwas willst, du willst, wenn du Klamotten willst, wenn du ins Gym willst, geh arbeiten. So, okay. Musst du, ne, wenn du was willst, musst du dafür sorgen, dass du es halt hast. Und deswegen bin ich schon sehr früh arbeiten gegangen, also nebenbei natürlich immer. Und habe mir dann meine erste Gym-Mitgliedschaft im Value leisten können. Und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Dass es wirklich auch ein Ausgleich für mich ist. Ich war auch damals immer der Kleinste, der Schmalste. Und das hat natürlich auch mit reingespielt. Und ich glaube, wie so jeder Jugendliche damals, ne? Ich glaube, heute ist nochmal eine andere Zeit, die nehmen das schon teilweise sehr ernst und können sich ja auch gut damit auseinandersetzen, beschäftigen, ne? Alleine was das Internet gemacht hat in der Zeit, wie man an Informationen rankommt. Wir haben einfach just for fun ein bisschen trainiert. So. Wir wussten irgendwie, okay, Proteinshakes, wenn du die trinkst, so kann irgendwie mehr passieren, aber auch das war ja Zukunftsmusik irgendwie. Und dann war ich mehr oder minder immer dabei. Und als es dann aber, ne, um auf deine Frage zurückzukommen, zu der Zeit war ja auch Corona. Und da hatten die Gyms ja auch geschlossen. Also zu der Zeit habe ich schon im Fitnessstudio gearbeitet und wir konnten auch in der ersten Welle, konnten wir auch trainieren gehen in dem Gym. Und meine aber zur zweiten Welle war das dann nicht mehr möglich. Und wenn man erstmal so diesen Einbruch hatte, sich dann ja neu zu motivieren, extrem schwierig. Dann gab es eine Phase, wo ich habe mich gleichzeitig an der Schulter und am Knie verletzt und konnte quasi ein Dreivierteljahr lang gar nicht trainieren. Das war auch nochmal hart. Und ansonsten habe ich es sehr konsequent durchgezogen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hey, okay, ich bin in der besten Verfassung meines Lebens. Nicht was die Form angeht, sondern einfach was die Willensstärke angeht und auch was die Leistung oder das Leistungsniveau angeht. Da ist noch nie mehr passiert. Und es geht nur eine Richtung und die geht nach oben. Und es ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die sagen, hey, ab 30 geht die Kurve runter. So, kannst vergessen und musst du nicht mehr. Und ich erfahre aber etwas ganz anderes.
Wir auch, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja klar. Ja. Also das ist ja schon, weil du eben beweglich bist, weil du sportlich bist und das lernt ja auch dein Hormonkreislauf, ne? Also wenn man sagt, ab 27 geht die natürliche Testosteronproduktion Stück für Stück zurück, aber wenn du gegen einen arbeitest und auch gerade kraftorientiert, gut schläfst, gut isst, kann man das alles deutlicher noch rauszögern. Und außerdem ist es nicht, dass bei jedem ab 27 alles runterfällt, ne? Also, nein, schon beachtlich, was was wir denn heute vor uns haben hier am Tisch mit dir, ne? Und ich sehe ja immer dein Morning-Yoga. 6,5 Kilometer laufen, 100 Kniebeugen, 100 Liegestütz, 100 Sit-Ups. Und dann, das Thema Bankdrücken. Jeder von euch kennt Langhantel-Bankdrücken. Da drückt Erik 50 Kilo. Jetzt lachen die meisten, ne? Ja, aber er macht das 300 Mal.
Ja, echt brutal. Ja.
Also, ja, das ist, das hat sich aber auch so entwickelt. Also ich war auch ganz klassisches Krafttraining irgendwie, hab da meine 5, 6 Übungen gehabt, 3, 4 Sätze. Das hat sich vor ein paar Monaten geändert, wo ich mir gesagt habe, okay, pass auf, du lernst jetzt immer was Neues und du setzt dir Ziele, die eigentlich utopisch sind zu erreichen. Also, wo man denkt, so, das kann nicht richtig sein irgendwie. Mhm. Und dann mit dem Laufen angefangen. Ich konnte am Anfang, also 5 Kilometer taten weh und ich wollte das nicht. Und irgendwann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich sage, pass auf. Ich sage, ich laufe jetzt bis ein Jahr lang, laufe ich jetzt eigentlich durch. So auf jeden Fall jeden zweiten Tag. Also das bedeutet so in der Woche sind das dann 15 bis 20 Kilometer. Mhm. Wenn nicht, hast du die Erlaubnis, nämlich Schlappschwanz ist mir so, da muss es irgendeine Konsequenz draus geben. Ja. Und dann habe ich das angefangen. Und dann habe ich es auch eigentlich durchgezogen. Und dann gab es zum Beispiel, bin ich krank geworden, habe mich erkältet, konnte natürlich nicht laufen gehen. Und danach bin ich nicht mehr reingekommen. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, nein, verdammt, du kannst nicht weitergehen. Du musst jetzt was machen. Okay, ich laufe jetzt einen Marathon. So, dann habe ich mir diese Aschebahn, ne, diese 400-Meter-Bahn gesucht. Gedacht, gut, du läufst jetzt 100 Mal im Kreis. Mhm. So. Mhm. Es ist 50 Mal geworden, dann hat der Körper resigniert und gesagt, du kannst nicht einen Meter mehr laufen. Ich hatte solche Schmerzen, also es war Wahnsinn. Aber selbst da habe ich mich noch einen Moment durchgequält und ich habe 20 Kilometer gemacht. Mhm. So für jemanden, der eigentlich nicht läuft, finde ich das schon nicht schlecht.
Extrem.
Und habe dann diese 5 Kilometer auch immer weiter durchgezogen. Die laufe ich jetzt in, also Pace hat mir auch nie was gesagt. Jetzt weiß ich nur, okay, ich habe eine 4,45er Pace auf 5 Kilometer. Ich glaube, das ist schon okay. So, und das Ganze ist ja ausbaufähig, ne? Ich fange ja gerade erst an. Und so habe ich dann auch angefangen, im Fitnessstudio zu sagen, okay, warte mal, irgendwie, das reizt mich gerade gar nicht mehr, was du hier machst. So, wie komme ich jetzt dazu?
8 schwere Wiederholungen, das triggert dich nicht. Ne?
Nein, genau. So, und ich muss auch bei mir im Körper ein bisschen aufpassen, Schiefhüfte, Skoliose und solche Geschichten. Was kannst du jetzt machen? So, dann bin ich vor 2 Wochen, sonntags, bin ich dann ins McFit gefahren, hab gesagt, so, du machst jetzt 1000 Ausfallschritte.
Ja, ja, das auch noch.
Und machst dann nebenbei, also was heißt nebenbei, aber machst immer irgendwie so, eigentlich war der Plan, 100 Ausfallschritte zu machen und dann immer 50 Crunches. Mhm. In meiner ersten Runde habe ich 240 Ausfallschritte gemacht, weil ich dachte, okay, nee, du willst ja so viel wegkloppen wie möglich. Und dann habe ich das durchgezogen. Und dieses Gefühl, wow. Also ich weiß noch, ich war so bei 750 Ausfallschritten, da war das Ende, das Ziel in greifbarer Nähe. Und ich höre immer so Motivationskram einfach, wo die Leute halt sagen, never give up, bla 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 bla, so, gibt mir einfach unglaublich viel. Und ich hatte Tränen in den Augen. Das war ein so überwältigendes Gefühl, wo ich genau wusste, wow, okay, das ist der Weg. Was machst du als nächstes? 300 Mal Bankdrücken. Was machst du als nächstes? 200 Slamballs, 5 Kilometer Skiergometer. So einfach dieses Vollgas und immer, und je mehr ich davon mache, desto mehr will ich. Ja, also auch für heute, ich werde heute noch ins Gym fahren und ich werde mir, bevor ich hinfahre, noch alle in Challenge setzen und es wird eisern durchgezogen.
Richtig cool. Diese ganzen Erfolge, die man dann hat, die können ja auch süchtig machen, ne? Also das
Erfolg
ist ja auch,
macht süchtig, ja.
Ja, also das ist ja dieses geile, positive Gefühl, dieses Körperliche natürlich auch, was man alles erreicht hat und was man geschafft hat, ne? Also vielleicht ist es für dich ja auch mal irgendwann so, dass du sagst, Extremsportarten sind super interessant jetzt für mich.
Ja, und das geht auch mit dem Alter noch, weil mit 34, ich sag ja mal ein Marathon, wer läuft gute Marathonzeiten? Das sind die Senioren, weil die legen sich die Strecke ja strategisch hin. Na, ich bin zu früh damals angefangen mit Marathon. Jede Sekunde, die ich am Anfang zu schnell war, war jede Minute, die mir hinten fehlte. Mhm. Und deswegen Marathon ist einfach ein Kriegsspiel auf dem Feld. Du musst genau wissen, wann du wo was einsetzt. Und mit 34 hat er ja gerade erst alles, ist er ja am Anfang einer strategischen Zielplanung. Er kennt seinen Körper, er weiß, wo sind die Grenzen und wo kann er noch eine Schippe drauflegen. Das ist eine Frage von Einteilung, Self-Confidence.
Hast du auch mal so Tage, wo du sagst, ich bin jetzt müde, ich bin kaputt, ich möchte gar nicht ins Gym.
Viele Tage.
Gehst du trotzdem?
Ja.
Was motiviert dich? Ist es Motivation oder ist es Disziplin?
Es ist Disziplin.
Mhm.
Und ich glaube, aus dieser Disziplin entwickelt sich neue Motivation.
Mhm.
Ich hatte keine Lust mehr auf klassisches Krafttraining. Ich bin trotzdem hingegangen. Und irgendwann habe ich eine neue Motivation gefunden. Ich habe etwas verändert und daraus ist es ja entstanden. Wäre ich die ganze Zeit lang nicht hingegangen, dann hätte ich ja gar keine Veränderung stattfinden lassen können.
Mhm.
Und auch da, ich habe ja ein Ziel vor Augen. Ich möchte eine gewisse Optik haben. Ich möchte eine gewisse Fitness haben. Ich möchte eine gewisse Leistungsbereitschaft haben. Und all das kann ich ja nur haben und bekommen, indem ich gewillt bin, diese Arbeit reinzustecken.
Mhm. Ja. Aber, das Wort verwenden wir hier zu Hause gar nicht, ne?
Selb.
Die Gefahr von Übertraining und Burnout durch eine, ich nenne es Sucht, die vielleicht blind macht, die dich so abhärtet, gegen dich selbst abhärtet, ab wann landest du in einem Loch? Burnout, totale Antriebslosigkeit, ab wann kommt die Quittung? Wie gehst du damit um? Ich meine, du denkst vielleicht gar nicht drüber nach, mit einer möglichen neuen Gefahr, die sagt, jetzt reißt es dir den Boden weg. Du hast wahrscheinlich auch ein gutes Immunsystem oder du hast keine Zeit zum Krankwerden. Erkältung kennst du nicht, Covid kennst du nicht, habe ich keine Zeit für, sagt Alex immer. Die hat ja nie eine Krankheit, nie eine Erkältung, auch kein Covid, gar nichts. Und wann kann eben diese Erfolgssucht, im positiven Sinne Sucht, das ist nicht bös gemeint, umschlagen in deine nächste große Vollbremsung?
Da möchte ich eine Frage zurückgeben.
Na?
Ist es denn überhaupt eine Sucht?
Ich glaube, Erfolg macht süchtig und du setzt ja gewisse Glückshormone frei, wenn du unter hoher Last bist. Aber die sind nur in dem Moment da und irgendwann gehst du ja auch wieder runter auf Normaltemperatur. Und wenn du sagst, nein, ich war immer wieder rein, ich hatte keine Lust, ich bin trotzdem ins Training, ich hatte keine Lust, ich bin trotzdem ins Training. Wann bist du so abgehärtet, dass du gegen dich selber nicht mehr ankommst? Also ich sehe vielleicht eine Falle, ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil ich bremse eher, bin aber auch ziemlich genau 22 Jahre älter. Also von daher, ich bin dann eher ja der Bremser. Also ich bewerte das positiv, ich sehe ja deinen täglichen Leistungsstand, ich sehe deinen Look, ich sehe dein Erscheinungsbild, ich höre dich jetzt hier, ich höre dich sehr intim, sehr privat. Ist nur die Frage, kann es irgendwann eine Falle geben, wo du sagst, so, nö, ich habe mich da so gut im Griff, weil du nimmst keine leistungssteigernden Substanzen. Ich glaube, du boosterst auch nicht irgendwie mit Pre-Workout oder sonst irgendwas oder schiebst du dich an mit Unmengen von Koffein. Wie muss man das sehen? Oder bist du wirklich sowas von einfach nur natürlich, dass du sagst, ich gehe durch die Tür und dann mache ich mein Programm?
Es kommt ganz drauf an.
Mhm.
Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne auch wieder eine Rückfrage stellen. Mhm. Wenn du sagst, du bremst dich, gehst du dann gar nicht zum Training?
Ja, ich bleib liegen. Das haben wir meistens morgens immer um 4.30 Uhr, 5 Uhr kräht der Hahn und manchmal sind wir verabredet zum morgendlichen Training und ich merke, dass ich den Morgen nicht leistungsfähig bin. Bei mir könnte es dann in eine körperliche Verletzung übergehen. Bei mir ist ja schon mal alles gerissen, was man nur reißen kann. Jedes Band, jeder Muskel. Und warum bleibe ich liegen? Zum Beispiel gestern habe ich eine Schicht gehabt, ich habe 5 Personal Trainings gegeben. Ich mache bei den ganzen Trainings mit. Na, also viel mit, ich mache vor, ich begleite, ich motiviere. So, und wenn du 5 Stunden im Training bist, natürlich ist es ja 5 Stunden nicht eigenes Training, aber trotzdem nach 5 Stunden bist du irgendwann auf. Mhm. Und heute Morgen war das, dass wir um 9 Uhr unseren Functional-Kurs hatten, eben die ganzen Mädels und dann ich dabei. Ich habe gesagt, ich gehe mit, ja, aber ich habe wirklich nur die Hälfte gemacht von dem Pensum, was die Mädels gemacht haben. Ich konnte einfach nicht. Und ich konnte auch nicht über Gebühr gehen. Ich habe gemerkt, dass mein Herz sehr schnell sehr hoch geht und habe gesagt, okay, ich fahre mich erstmal wieder ein bisschen runter. Ne? Ich arbeite herzfrequenzorientiert und wenn ich merke, Puls geht durch die Decke, nehme ich mir eine Pause. Na, ich habe immer Angst um mein Herz. Ich weiß nicht warum, aber liegt in der Vergangenheit begründet. Es sind aber auch nur Softwarefehler. Ich habe ein gutes Herz.
Ja.
Nee, und deswegen sage ich manchmal morgens um 5, ich bleib liegen. Geh alleine.
Ja, und dann gehe ich alleine. Dann ist das so.
Okay, aber wie ist es denn bei dir, Alex? Du gehst dann?
In der Regel ja. Also ich habe auch mal die Tage, wo ich denke, ah, ich habe doch zu wenig geschlafen. Ich merke das. Mhm. Das ist ja auch nicht gut, zu wenig Schlaf. Dann bin ich auch nicht wirklich gut. Dann ratter ich mein Programm ab. Das ist nicht wirklich gut. Und meistens gehe ich trotzdem, weil ich ein Date mit mir habe. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Ich habe meine Tasche gepackt, alles ist schon im Auto irgendwie. Mein Essen ist schon fertig, meine Getränke sind fertig für alles, für vorher, für mittendrin, für danach. Ich gehe dann. Mhm. Ist mir total wichtig für mich.
Ja.
Absolut. Und dadurch, dass wir oftmals sowieso nicht zusammen trainieren, sondern zusammen im Club sind, aber ich habe ja meinen eigenen Split. Ich weiß ja genau, was ich wann machen möchte.
5 Trainings die Woche und die sind gesplittet.
So. Mhm. Und deswegen, das ist mir total wichtig. Also ist dann mir dann auch egal, dann gehe ich dann eben alleine.
Ja.
Das ist mir wurscht, ja. Ich glaube, du hast ja gesagt, Erfolg macht süchtig. Mhm. Ja und nein. Also ich glaube, dieses Gefühl einfach, ich habe das nächste Ziel erreicht, was ich mir gesetzt habe, das ist so wichtig und so gut für uns Menschen, weil wir sollten uns ja immer Ziele setzen, das ist ja total wichtig. Und dieses Ziel erreicht zu haben, es ist völlig egal, wohin das ist. Das kann im Sport sein, das kann, weiß ich nicht, ein anderes Hobby sein, was man erlernt oder irgendetwas. Ich habe ein Ziel erreicht und dieses Gefühl ist einfach so großartig und geil, finde ich. Ne? Mhm. Das ist so das. Also, und jedes Ziel, was man erreicht, ist ein Erfolg. Ob das jetzt körperlich ist oder etwas anderes, ja, völlig egal.
Mhm.
Und ja, dafür sind wir auf der Welt, um einfach immer wieder neue Ziele zu haben. Das sieht man ja schon bei kleinen Kindern, was sie alles schaffen wollen, was sie alles lernen wollen, erreichen wollen. So sind wir ja. Das ist ja so ein innerer Treiber, den wir haben. Immer weiter, immer nach vorne, immer weiter entwickeln. Das ist schon so. Und deswegen, ja, das ist, macht uns glücklich, wenn wir Ziele ist okay, erreichen.
Ja, dass du keine Burnout-Falle erwischt, das ist mir völlig klar. Ich kenne dich auch in den Ausländern. Ich würde dir so eine Frage auch gar nicht stellen und ich würde dich auch nie einbremsen. Nur wir sehen natürlich auch das sogenannte Plakative. Ich sehe jeden Morgen deine Stories. Da steht genau dein Trainingsplan, was oder dein Workout of the Day. Was habe ich vor? Was wird heute abgerissen? Und denke ich, das ist echt ambitioniert. Ich kann das auch beurteilen. Bin ja nun auch ich bin mit 16 ins Gym gekommen, bin also 40 Jahre in Fitnesscentern unterwegs und sehe dann, was er da auf seiner Speisekarte hat. Das sind ambitionierte Tagesziele. Und ich sehe natürlich wenig Pausen, aber vielleicht laufe ich da in eine eigene Falle, die ich ja auch gerne meiner Mutter stelle. Also wenn ich jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag einen Eisbecher poste im WhatsApp-Status mit 7 bis 8 Kugeln Eis und vielleicht ist es ein und dasselbe Bild und ich drehe es mal von der anderen Seite andere Farben, dann kriege ich irgendwann einen Anruf von meiner Mutter. Isst du eigentlich noch irgendwas anderes? Ich sehe dich immer nur Eis essen. Da hat sie dann Angst, dass ich in die Falle laufe von Diabetes zum Beispiel. Oder wenn ich was aus dem Gym poste, heb nicht so schwere Sachen hoch, denk an deine Kniegelenke. Wurden ja auch schon operiert. So, ich glaube, das, was wir den Menschen anbieten und zeigen, das verhaftet dich. Auch Alex wurde neulich mal gefragt, ja, dass du überhaupt noch arbeiten kannst, so viel Sport, wie du machst.
Ja.
Ja, aber um 6 Uhr machen ihre Läden nicht auf.
Ja.
Wahrscheinlich erwische ich mich nur deswegen. Aber ich wollte die Frage einfach stellen, weil du hast deinen Weg gemacht, konservativ, du bist gewachsen in jeder Hinsicht. Du hast immer neue Leistungsbereitschaft, neue Levels. Also es kann eigentlich keinen Rückschlag geben.
Nein, also ich war mal in einer Zeit, das ist aber auch ungefähr um die Corona-Zeit gewesen, wo genau im ersten Lockdown war das, wo ich so hart trainiert habe wie noch nie. Und da habe ich richtig gemerkt, mir tat irgendwann jeden Tag alles nur noch weh. Es war sehr negativ am Ende. Und um ins nächste Training zu gehen, sind dann eben anstatt einem Scoop Booster 3 Scoop Booster reingeflogen.
Also doch anschieben.
So, genau. Und dann wurde extrem angeschoben. Wohingegen jetzt zum Beispiel die Lunches oder auch die 20 Minuten Laufen, gar nichts habe ich da genommen. So, ne? Das ist einfach nichts. Also das ist ja auch etwas, wo ich in mir ganz ruhig bin.
Mhm. Ja, 1000 Ausfallschritte ist ein kleiner Marathon.
Genau.
Den darf man auch nicht schnell starten.
Nein, ich habe die 1000 Ausfallschritte und die 500 Crunches habe ich in 1 Stunde 15 gemacht. So, ich glaube, das ist immer noch recht schnell gewesen, weil ich auch die Pause für meine Beine habe ich genutzt, um den Bauch zu trainieren. Mhm. So, und sonst, klar, wenn ich mal irgendwie eine Minute stehen musste oder zwei, dann habe ich mir auch die Zeit genommen. Also das war nicht, dass ich jetzt auch dachte, du musst es so schnell wie möglich machen, weil das Ziel war ja die Anzahl.
Mhm.
So und danach, ich glaube, ich habe 7 Tage meine Beine nicht mehr angefasst. So, also ne, auch da sage ich jetzt nicht, hey, ich habe aber irgendwie am Donnerstag jetzt wieder Leg Day oder so, da muss ich rein. Nein, die brauchen jetzt die Pause und die bekommen sie dann auch. Oder auch, dass ich Trainingseinheiten, die sind ja nicht immer auf 120%.
Nee.
So, das, was man jetzt morgens sieht, ne, wenn ich da sage, okay, ich mach Morning-Yoga, dann mache ich mir bei YouTube ein Video an. 10 Minuten Yoga. Einfach, um die Steifheit ein bisschen rauszubekommen, um präventiv zu arbeiten. So, da sind wir bei 10 Minuten. So, dann gehe ich laufen, 5 Kilometer, sagen wir 25 Minuten, sind 35 Minuten. Und dann mache ich die 100, 100, 100, also 100 Push-Ups, 100 Crunches, 100 Sit-Ups, Squats.
Also 100 Kniebeugen, 100 Liegestütz und 100 Bauchaufzüge.
Genau.
Wir haben ein sehr gemischtes Publikum.
Ja, okay. das kostet mich vielleicht nochmal eine Viertelstunde. So, dann bin ich bei 40 Minuten. Das mag jetzt für einige ja viel sein, aber wenn ich doch dran gewöhnt bin, dann ist es für mich einfach, ist es für mich ein ganz normales Programm und einen besseren Start für mich gibt's gar nicht in den Tag. Mhm. Ja, weil ich habe mein erstes Erfolgserlebnis gehabt. Da mache ich einen Haken hinter. Mhm. Und wenn man das aufmerksam verfolgt, ist es auch ganz oft so, dass ich nur jeden zweiten Tag
Story mache.
Nicht nur die Story mache, sondern ich gehe eigentlich jeden zweiten Tag laufen. Mhm. Weil den Tag dazwischen mache ich meine 100, 100, 100. Mhm. So, es ist, passiert ganz selten, vielleicht mal am Wochenende, dass ich alles gemeinsam mache. Mhm. Aber wenn ich alles gemeinsam mache, gibt es auch kein weiteres Workout in der Regel, weil ich dann andere Dinge vorhab.
Ja. Und ich bin wieder beruhigt.
Genau, und ich bin auch, also aber auch ein Weg, aber ich bin da ziemlich entspannt. So, ich war gestern zum Beispiel gar nicht trainieren. Ich glaube, vorgestern war ich auch nicht trainieren. Gut, dann ist auch alles im Rhein, alles im Butter.
Meine Frage war einfach sehr viel tiefer gehend. Du hast einen Weg gemacht, der von ganz unten kam. Und dann hast du das für dich erkannt. Ich brauche diesen Ansatz Physio. Ich brauche diesen Ansatz Psycho. Das hast du alles mit Bravour gemacht und auch nicht in 2 Wochen, sondern über Jahre hinweg. Und deswegen kann ich verstehen, wenn jemand sich belohnt mit Leistung, gegen Widerstände arbeitet und wirklich sich über Gebühr einsetzt. Für mich war es einfach nur wichtig, hast du das alles im Blick? Das hast du jetzt mehr als bestätigt. Und das sind einfach nur die Fragen, kann eben so eine enorme Leistungsorientiertheit eine Sucht sein, wo man doch irgendwann wieder verbrennen kann? Könnte. Also gibt es Sportler oder hast du mal Sportler kennengelernt, die im Burnout gelandet sind?
Ich will jetzt nicht direkt, da müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, okay. Aber mir fallen natürlich zum Beispiel die Kraftsportler ein, die wirklich doch, mir fällt zum Beispiel einer ein, das war sogar ein Azubi von mir, 18 Jahre alt. Und dem ist beim Schuhbinden schon fast der Kopf geplatzt, weil der so hohen Blutdruck entwickelt hat nachher. Und der war extrem eingeschränkt in seinem Leben schon. Und das ist etwas, was nachher so negative Auswirkungen hatte, wo ja viele Dinge nicht mehr funktioniert haben. Und wenn man da dann das Ganze nicht erkennt und auch die Reißleine nicht zieht und wieder in diesen normalen gesunden Zustand zurück möchte, sondern da immer noch drüber und drüber und dann kommt noch eine Substanz dazu und dann kommt noch eine Substanz, okay. Ja.
Also unterstützt der Athleten, ja.
Genau. Ich glaube, da gibt es auch viele, die diesen Blick dafür dann einfach verlieren. Und ich meine, ich prügel mich auch über einige Dinge rüber, aber ich gönne mir dann, also das ist ja wie ein Boxer, der in den Ring steigt, ja. Du hast jetzt irgendwann hast du deinen Kampf. Und danach hast du ja auch erstmal Pause, bis du dann wieder in dein normales Training gehst. Dann kommt eine härtere Phase, deine Vorbereitungsphase und dann hast du wieder einen Kampf. Aber kein Boxer würde jedes Wochenende in den Ring steigen. Ja. So würden die gar nicht drauf kommen. Und wenn man das für sich ja auch einfach erlernt, glaube, dann ist es ein ganz guter Weg.
Absolut, ja. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das sind jetzt meine nächsten Ziele? Also die 100, 100, 100, das hast du ja nun alles schon. Mhm. Was könnte denn so das nächste sein?
Ich habe zum Beispiel, ich habe ein Motto. If you talk the talk, you gotta walk the walk. Also, wenn du Dinge sagst, musst du sie auch tun. Mhm. Da bin ich ein ganz großer Freund von. Weil es auch immer wieder mich selbst zwingt, sobald ich Dinge ausgesprochen habe, sie auch umzusetzen. Weil ich erstmal natürlich diese Scham nicht haben möchte, nachher den Leuten zu sagen, ja Mensch, habe ich nicht geschafft. Oder es sind ja auch alles Dinge, wenn ich genug Arbeit reinstecke, muss ich sie schaffen. Das heißt also eigentlich dann müsste ich zugeben, ich bin zu faul gewesen und nicht ambitioniert genug gewesen.
Wäre das schlimm?
Ja, weil ich es ja gesagt habe. Warum sage ich es dann? Dann kann ich auch einfach still sein oder ich könnte sagen, hey, ich versuche es. Aber wenn ich sage, ganz überzeugt, hey, ich mache das, dann will ich, also können andere das, glaube ich, auch oder dürfen andere das auch erwarten. Anders ist es ja genauso, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, hey, ich mache jetzt das und das, zum ganz gar nicht auf den Sport bezogen, aber ganz banal, Stefan, ich mache heute die Wohnung und du machst es nicht. Hm. Wie ist Stefan dann drauf? So, und wenn du das einmal machst, okay, was ist, wenn du es 5, 6, 7, 8 Mal machst? Mhm. Irgendwann verlierst du ja jede Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen der Menschen. Und Umkehrschluss, wenn du es aber tust, ich will jetzt gar nicht sagen, wie gut stehst du da, aber wie viel Vertrauen schenkt den Menschen? Wie sehr werden Menschen dich dafür bewundern, dass du die Dinge tust, die du sagst? Und dabei spielt es ja gar keine Rolle, ob es jetzt ein Marathon ist oder sonst was, sondern es können ja auch kleine Dinge sein. Und deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Motto. Und ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir in High Rocks gebucht im Januar mit einem Kumpel zusammen in Wien. So, und wir sind ein bisschen ballerballer, was das angeht. Wir haben gesagt, pass auf, wir ziehen uns eine Weste an, 10 Kilo extra und wir laufen das Ding in einer Stunde.
Mhm. So. High Rocks Pro oder den Standard?
Ist tatsächlich der Standard, ja. Double, wollen wir erstmal mit anfangen.
Aber trotzdem eine Stunde.
Trotzdem eine Stunde.
Das kannst du schaffen.
Und genau, kannst du schaffen, aber das ist schon
könnt ihr schaffen, ja.
Heftig. Ja. So, gerade mit der Weste eben. Ja. Ne?
Wahnsinn. Das ist ja auch erlaubt mit Weste. Ich wusste,
das soweit ich weiß, ist das erlaubt, ja. Wahnsinn. Also die darfst du schon benutzen. Ich meine, selbst wenn sie am Ende nicht erlaubt ist, sagen wir, ja, dann machen wir
Hoodie
drüber oder wir machen halt 55 Minuten draus, so keine Ahnung. genauso möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr ein Strong Viking laufen, aber mit der Marathondistanz. So, da hast du irgendwie 140 Hindernisse, über die du rüberkraxeln, runterkraxeln musst und läufst eben 42 Kilometer, auch teilweise in unwegsamem Gelände. Mhm. Also sehr undankbar das Ganze. Und da kommen natürlich immer neue Ziele dazu, immer heftigere Ziele. Ich möchte unbedingt, das ist ein Traum von mir und irgendwann wird dieser Traum zu einem Ziel. Ich will irgendwann mal, ist mir auch gerade egal wo, Traumvorstellung, ich bin irgendwo in Frankreich unterwegs an der Felswand und ich kletter so eine riesen Felswand einfach hoch. Mhm. So, und das sind so Dinge, wo ich sage so, geil. Und auch wie Stefan sagt, man braucht da irgendwie, oder gefragt hat, was ist, wenn man süchtig wird nach diesen Erfolgen. Das kann ich für mich verneinen, weil es geht nicht darum, dass ich immer mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr anhäufe, also nicht die Anzahl macht es, sondern die Qualität nachher. Und ich zum Beispiel, ich kann jetzt nach 2 Wochen, liege ich abends in meinem Bett, denke über diese Haushaltsschritte nach und bin glücklich.
Ja, und du hast eben das auch umdisponiert. Du sagst, okay, ich gehe raus aus dem klassischen Bodybuilding, ich mache nicht mehr jetzt, mein Körper formt sich auch so an, wenn ich eine hohe Last anlege. Deswegen sage ich auch immer diese Körpertypen. Ein Bodybuilder, der modelliert seinen Körper durch ganz bestimmtes Training an ganz bestimmten Muskelgruppen mit ganz bestimmten Widerständen. Ein High-Rocks-Athlet oder ein CrossFit-Athlet, das sind auch Modellathleten. Das sind meistens ja auch für mich in meiner Wahrnehmung die schöneren Körper. Und die sehen einfach so aus, weil sie einfach schier unendliche Ausdauer und Kraft haben.
Ja.
So, ne? Also wie auch meine beiden Trainerkollegen im Alzertal. Und einer davon macht eben auch den High Rocks Pro in unter einer Stunde. Ne? Das ist brutal. Das macht er einfach mal eben, ja, so.
Wahnsinn.
Ne? Und, aber gut, das geht. Das ist aber auch nicht von heute auf morgen gekommen. Und die Leute sehen einfach aus, weil sie eine funktionale Kraft haben und sich nicht den Körper modelliert haben. Also es gibt 2 Wege für einen schönen Traumkörper. Man modelliert den als Bodybuilder oder man sagt, wie Erik, ich nehme jetzt den Fuß von der Bremse und ich mache erstmal alles. Na, dann sehe ich auch so aus.
Ja.
Na, aber du hast eben, jetzt habe ich das auch richtig verstanden, du hast gesagt, okay, ich steige aus dem klassischen Bodybuilding eben halt aus und bin jetzt ein funktionaler Ausdauerathlet.
Ja.
Du hast ja, als du noch in Flensburg warst, hast du ja alles schon erzählt, schwere Phasen in deinem Leben gehabt, ne? Schwere Zeiten, lange schwere Zeiten. Waren die im Nachgang für dich für irgendetwas wichtig?
Ja, sehr. Mhm.
Wofür? Kannst du das heute noch anwenden?
Also es ist schwierig, das so genau in Worte zu fassen, aber es war ja die gesamte Entwicklung, die daraus entstanden ist. Also ich bin sogar dankbar ganz oft für das, was passiert ist und wie es passiert ist, weil wenn wir jetzt einfach nur mal vielleicht von Deutschland ausgehen, ne, es gibt natürlich noch weitaus schlimmere, schwerere Schicksale, da möchte ich aber gar nicht vergleichen. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die so widerstandsfähig sind. Weil für mich ist mittlerweile, egal was im Leben passiert, es juckt mich nicht mehr.
Es kann nicht schlimmer kommen.
Ganz genau. Es kann nicht mehr ganz genau kommen. Was Schlimmeres kann es nicht geben. Ich habe alles, oder die schlimmsten Dinge, glaube ich, die ein Mensch soweit erfahren kann, habe ich erlebt. Und auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass man eigentlich sagen müsste, wow, dass du überhaupt hier sitzt, ist Wahnsinn. Und diese Kraft, die ich daraus gezogen habe, diese Stärke, es ist Wahnsinn. Ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Man sagt auch Resilienz dazu. Das ist Resilienz, würde ich jetzt mal behaupten. Und die ist ja teilweise angeboren und teilweise erarbeiten wir sie uns.
Ja.
Absolut.
Also, warum bist du denn jetzt Trainer und Masseur und noch gar kein Life-Coach? Warum bist du nicht Mentor?
Danke für die Frage.
Dafür gibt es kein Studium, du hast das Studium des Lebens bereits gemeistert.
Also genau.
Das wäre eine Konsequenz auch für dich, dass du sagst, und jetzt kümmere ich mich.
Weil es genau dieser Weg ist, den ich einschlagen möchte.
Siehst du, wohl wunderbar, ich kann Gedanken lesen. Ja. Das war nicht abgekatert, wie gesagt, nichts ist geskriptet und hier liegen auch keine Zettel auf dem Tisch. Aber das wäre für mich die logische Konsequenz gewesen.
Ja, ich bin gerade da, also auch das formt sich gerade. Ich habe ja viele Erfahrungen gemacht, gar nicht mal so sehr mit der Personal-Training-Geschichte, sondern mit Kursen.
Bootcamps hast du gemacht.
Genau, ich habe Bootcamps gemacht und ich muss sagen, ich habe die unglaublich erfolgreich gemacht. Also meine Kurse waren immer ausgebucht. Die Leute sind morgens an Weihnachten, sind die Leute zu mir in den Kurs gekommen, der war voll. Die Leute sind Sonntagmorgen um 9 Uhr, standen die auf der Matte. Wir haben 2,5 Stunden Vollgas, also wirklich Vollgas. Die sind gestorben bei mir.
Wind und Wetter auch dazu. Ist ja meistens Outdoor.
Immer,
ne?
Alles. Also draußen. Wir waren viel drin tatsächlich, aber ganz genau, ich habe sogar im Winter draußen Kurse gegeben, weil irgendwie, der hat -2 Grad. Klar, ein bisschen schmaler die Gruppe dann, aber da standen Menschen. Und ich habe auch immer den mentalen Aspekt mit reingebracht. Ich habe gesagt, pass auf, wir gehen jetzt an diese Grenze. Wir müssen finden, wo ist diese Grenze? Und dann hören wir nicht auf. Wir gehen drüber. Und ich weiß, jeder von euch kann das. Und ich habe das beste Beispiel, was ich immer wieder gerne erzähle. Ich hatte eine Familie, Mama, Papa, Sohn. Der Sohn war 15 Jahre alt und war ein bisschen unhappy. Ne? Alle drei adipös und sehr eingeschränkt auch schon in ihrer Leistungsfähigkeit. Im Alltag war vieles schwerer. Der Sohn hat Probleme gehabt, Freunde zu finden in der Schule. Und also es war nicht so, dass er gemobbt wurde, aber es war schwer für ihn. Und die sind in meinen Kurs gekommen. Und ich habe mir die immer wieder an die Hand genommen. Gesagt, ihr kommt auch nächstes Mal. Ich habe die angerufen und gesagt, ihr kommt, ihr bleibt nicht weg. Es hat so 8 Wochen gedauert. Das ist, sagt man immer so, 8 Wochen brauchst du. Und dann hat sich deren Mindset verändert und die sind gern gekommen. Und dann haben sie auch angefangen, die ersten Erfolge zu sehen. Und wie freudestrahlend die in dieses Studio gekommen sind und gesagt haben, ey Erik, geil und danke, dass du... Nein, nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war ein Wegbereiter. Ihr seid diesen Weg gegangen. Der Sohn, wie glücklich er auf einmal wurde, wie er gesagt hat, hey, und beim Sport werde ich jetzt gewählt. Und ich habe dann irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, ob er einen Vortrag gehalten hatte dann im Sport über gewisse Sportarten oder ob er einfach so eine Stunde vorbereiten durfte und die anderen das dann mitmachen mussten. Gesagt, wow, auch das, ich kann ihnen richtig was erzählen jetzt, ich kann was vormachen. So, hey, ich bin derjenige, der am meisten Liegestütz von allen schafft und das nach so kurzer Zeit und dieses Leuchten, dieses Strahlen zu sehen, wow, das sind Dinge, die einfach mein Herz aufgehen lassen. Wie viele emotionale Momente hatte ich auch schon in meinen Kursen, wo ich vor denen stand und vor Stolz ist mir eine Träne runtergelaufen.
Toll.
Das kann ich verstehen. Das ist ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit im Alzertal bei David Lloyd. Ich habe es viel mit Trainingsanfängern zu tun. Und das sind meistens, es ist die Damenwelt mittleren Alters, die zu viel Respekt vor manchen Geräten und deren Gewichten hat.
Ja.
Die trainieren und machen ihre 3x12 Wiederholungen in einem ganz bestimmten komfortablen Gewichtsbereich. Ja. Und dann picke ich sie mir Stück für Stück raus. Ich schmiere die Gelenke natürlich richtig gut durch. Wir glühen das ganze System vor. Und auf einmal können sie die bis zu 2,5-fache Leistung nehmen. Wir nehmen mal den Beinstrecker als mein Lieblingsfolterinstrument, der Beinstrecker. Jede Frau hat stabile, gute Beine und da können wir auch nichts kaputt machen an den Knien. Ich bereite alles wirklich ganz, ganz penibel und akkurat vor und letztendlich sind wir nur 2, 3, 4 Minuten, wenn ich frei auf der Fläche habe. Aber auch in meinen Coachings ist das wesentlicher Bestandteil, diese Damen an ein neues Gewicht zu gewöhnen, was sie vorher sich nie getraut haben aufzulegen. Und natürlich tut das weh die nächsten 2 Tage, vielleicht auch manchmal 3 Tage. Aber der Dank, der danach kommt, das überwunden zu haben, und dann haben die ein neues Mindset und da habe ich gesagt, so, und was wir am Beinstrecker gemacht haben, das kannst du jetzt an jedem deiner Geräte machen. Trau dich, den Pin etwas weiter runter zu stecken. Und das ist genau das. Mhm. Ja. Ja, wir helfen ja mit. Und das, was Erik ja sagte, wenn die Familie sagt, oh danke, dass du uns das. Und deswegen sage ich auch, eigentlich bin ich kein guter Coach. Ich bin Software-Ingenieur. Ich spiele dir, du kommst mit einem 150 PS Golf zu mir. Ich gehe nicht an die Einspritzanlage, ich gehe nicht an den Auspuff, ich gehe nicht an den Motor und nicht ans Getriebe. Ich gehe nur an deine Steuerungseinheit. Mhm. Du gehst mit 200 PS wieder raus und ich habe nichts an der Hardware verändert.
Ja.
Und genau das ist mein Gespräch, was ich mit vielen meiner Coaches oder Klienten im Club habe. Ich schraube nur an der Software. Mhm. Und dann kommen die Leute stärker raus und trauen sich mehr.
Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen das Thema einfach, ne? Und so großartig, wie dankbar alle auch sind, ne, für diesen Input, den wir als Trainer alle geben können, egal auf welcher Ebene das ist, ne?
Also, schön. Das nächste große Kapitel ist visionär schon mal vor Augen. Arbeitest du mit Vision Boards oder Mission Boards oder wie das heißt?
Vision Boards, ja.
Du schneidest aber gute Themen heute.
Nein, wir hatten heute Morgen ja wieder unsere Mädchen-Krabbelgruppe und da ist auch eine dabei, die arbeitet mit Mission Boards. Mhm.
Die arbeitet mit dem Vision Board. Ja, ein Vision Board ist ein ganz, ganz tolles Tool, um einfach seine Ziele ganz sichtbar vor Augen zu führen. Das kann man auf verschiedenen Ebenen machen im Vision Board. Man kann es basteln, man kann es aufschreiben, man kann es als Handy-Hintergrundbild machen. Das ist dieses Visualisieren der Ziele.
Visualisierst du auch oder ist das alles im Kopf?
Nee, ich fange damit jetzt an. Ich habe letzte Woche habe ich ein Buch gelesen, Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Mhm. Ganz interessantes Buch, vermittelt auch viel. Aber den mit interessantesten Part fand ich da eben auch das Visualisieren. Visualisiere deine Ziele und deine Träume. Und es ist egal, ne, wie Alex schon sagte, egal wie du es machst, ob du jetzt irgendwelche Schnipselchen nimmst, die du machst oder was. Ich habe ein Whiteboard. So. Und da werde ich ganz klar draufschreiben, was ich möchte, wohin ich will. Und das Whiteboard ist jetzt schon so aufgestellt, dass wenn ich meine Augen öffne, muss ich es sehen. Mhm. So, das heißt, es ist das Erste, was ich morgens sehe oder sehen werde dann. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Genauso wie, habe ich auch in dem Buch gelernt, schreib ein Erfolgsjournal. Mhm. Und dabei geht es auch um die kleinen Dinge, wie zum Beispiel, hey, ich konnte heute Morgen um 4 Uhr aufstehen. Ich habe irgendwie ein cooles Gespräch geführt, weil ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Kleine Nebengeschichte dazu. Ich habe die letzten Weihnachten, bin ich immer weggefahren. So, weil man will natürlich zu der Zeit, wo alle irgendwie zusammenkommen, hat man keine Lust, allein zu sein. Bin weggefahren, habe mich abgelenkt. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich sage, nee, ich bleibe auf jeden Fall hier, weil ich auch einfach dieses Geld nicht ausgeben möchte dafür. Was machst du stattdessen? Allein sein möchte ich nicht. Dann habe ich gedacht, hey, du bist in Hamburg. Hier wird ja wohl irgendwas möglich sein. Hm. Und habe im Internet nur mal ein bisschen gestöbert. Und bin dann auf, ich nenne es jetzt mal Initiative gekommen, Mehr zusammen, glaube ich, heißt die, wo eine Frau das Ganze vor 5 Jahren ins Leben gerufen hat und auf Spendenbasis ein Weihnachten organisiert für Menschen, die nicht allein sein möchten. Alleinerziehende Mütter, Väter, einfach so Singles. Also ich glaube, da kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen. Und diese Frau hat unglaublich viel im Vorfeld gefragt, um auch zu selektieren und zu sagen, hey, passt du hier vielleicht rein, passt du hier nicht rein. Und in ihrer ersten Antwort hat sie schon gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, den Weihnachtsmann zu spielen.
Schön.
Schön, ganz genau, schön. Ja, wo ich, erstmal fühle ich mich geehrt, dass ich so etwas gefragt werde. Und wie geil wird es bitte, dass, oder wie geil ist es, dass ich aus mir rausgegangen bin, etwas angefragt habe und jetzt wird mir die Gelegenheit gegeben, 70 Kindern ein Geschenk zu überreichen und denen einen wunderbaren Abend oder mitverantwortlich dafür zu sein, dass sie einen wunderbaren Abend haben.
Hm.
Da, also,
ich sehe das schon.
Da brennt es mir jetzt schon durch.
Also da wirst du einen ganz, ganz dicken Hals, glaube ich, oftmals bekommen, weil das ist so süß, wenn die Kinder da nach vorne kommen. Vielleicht führen sie auch noch was vor, ein kleines Gedicht oder singen was. Und sie sind ganz aufgeregt natürlich auch, ne? Und voller Vorfreude. Das kann ich schon richtig, das finde ich total süß. Ich kann das schon richtig vor mir sehen, ja.
Ja.
Das wird ganz, ganz toll.
Du wirst über dich hinaus wachsen. Ich kann eine Parallele bringen. Mein erster Arbeitstag an David Lloyd war ein 6. Dezember. Und der typische Weihnachtsmann, der hatte gerade durch eine Knie-OP eine dicke Orthese und war nicht in der Lage, den Weihnachtsmann zu spielen. Und es war mein allererster Tag im Club. Und der Clubmanager sagt, Stefan, groß, tiefe Stimme, wir haben ja ein Kostüm für dich. Du darfst ins Meridini. Hier sind 20 kleine Kinder aller Religionsklassen, aller kleinen Altersklassen. Und hier ist dein großer Sack mit den Geschenken. Ich habe extremes Lampenfieber gehabt, habe mich dann in diese Sachen eingepackt mit dem Bart. Alles war natürlich, hatte einen sehr hohen Stoffwechsel, habe mich dann im Schneidersitz hingesetzt, die ganzen leuchtenden Augen, so schön. Einige waren zuerst aus der Deckung, ja, hat sich der eine hinter dem anderen versteckt und dann konnte ich die ersten Hände reichen. Dieses Gefühl, das wird bei dir auch, das wird prägnant.
Ja.
Weil du kriegst Antworten von ganz kleinen, unbedarften, unschuldigen Menschen, die einfach nur dankbar sind für diesen Moment. Das ist unbezahlbar.
Und das bleibt so lange auch bei denen
ja.
Im Kopf, ne? Ja. Ich wollte nochmal darauf zurück auf dieses Journal, was du gesagt hast, dieses Dankbarsein für Dinge, die man an dem Tag erlebt hat. Das mache ich auch schon seit ganz vielen Jahren und das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ich mache das tatsächlich immer zum Tagesabschluss.
Mhm.
Weil dann weiß ich ja, wofür ich dankbar bin für den Tag. Und es gibt immer Dinge, für die man dankbar sein kann, jeden Tag. Natürlich nimmt man dann oftmals die schönen Dinge, die passiert sind oder Erfolge, die man hatte. Und in meiner Wirklichkeit ist es auch eine große Kunst, für die ganz doofen Dinge mal dankbar zu sein. Das habe ich gelernt für mich. Man hat ja auch mal doofe Tage. Es ist nicht jeder Tag schön. Man hat auch mal ganz schwere Erlebnisse, Schicksalsschläge, wie auch immer. Und genau dafür dankbar zu sein, ist extrem wichtig. Man weiß manchmal noch nicht, warum es gut war. Es ist immer für irgendetwas gut.
Ja.
Und das finde ich so wunderschön einfach. Und das macht was mit dir, wenn du das jeden Tag zelebrierst.
Du schläfst in 30 Sekunden ein, du bist in Dankbarkeit. Ne? Du legst dich hin, dann hast du ein Dankbarkeitsritual. Das kann man nicht hören und nicht sehen.
Mhm. Genau.
Weniger als eine Minute und sie schläft wie ein Stein.
Mhm.
Ja.
Ist auch ein Geschenk für mich. Ich konnte schon immer gut schlafen und komm manchmal gar nicht zu Ende mit meinem Dankbarkeitsritual. Ich lasse das dann am nächsten Tag alles nochmal einfließen. Ja.
Schön.
Mhm. Ganz wertvoll sowas.
Aber das zeigt ja auch, dass du irgendwo den Willen oder auch, ich glaube, bei einigen ist auch ein Drang verspürst, eben eine Entwicklung stattfinden zu lassen.
Mhm.
Und genau das, diese schlechten Dinge, oder was heißt schlechten Dinge, eigentlich sind es dann ja auch gut, sagen wir einfach mal, sehr intensive Negativerfahrung erstmal, die man hat, wo man vielleicht gerade die Zweckmäßigkeit, die Sinnhaftigkeit noch gar nicht hinter oder sehen kann, sorgen ja in der Zukunft dafür, dass du irgendeine Veränderung oder auch irgendein Resümee daraus ziehen kannst, was es dann ja für dich persönlich, ne, wo wir wieder bei diesem gesunden Egoismus sind, eine Bereicherung darstellen.
Mhm. Absolut. Man darf es nur erkennen. Man darf erkennen, dass alles, was passiert, ist ein Zeichen.
Mhm.
Es passiert nichts einfach so ohne Grund. Es sind die Momente, es ist alles wichtig für uns. Alle Momente, die gut sind und auch die ganz, ganz schwer sind und ganz doof sind. Das Universum will uns schon irgendetwas damit sagen. So denke ich zumindest. Es ist alles gut für uns. Wir dürfen nur erkennen, wofür es gut ist und was vielleicht jetzt gerade der Moment ist, um den nächsten Schritt zu gehen, in eine gewisse Entwicklung, in aus der Komfortzone rauskommen. Wovor hatten wir immer Angst? Wovor haben wir uns immer weggedreht, weggeduckt? All diese Dinge.
Da möchte ich eine Frage an euch beide stellen. Habt ihr jemals eine oder anders? Gab es schon mal eine Situation, wo ihr aus der Komfortzone rausgegangen seid, wo es am Ende keinen positiven Einfluss auf euch hatte?
Nein, kann ich überhaupt nicht sagen. Deswegen, ich lebe auch nach einem Sprichwort. Fleißige Menschen werden immer belohnt. Und dummfleißig gibt es nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt. Nein, wenn wir wirklich was vorhaben, oder ich kann es jetzt nur für mich sagen, und ich investiere Zeit, ich investiere mein Gehirnschmalz, ich suche Wege, ich suche eine Strategie, wie erreiche ich das, dann kriege ich eine positive Quittung daraus. Vielleicht nicht das ganze Ziel jetzt oder so, aber ich habe auf jeden Fall einen guten Fortschritt gemacht. Bei mir sind das körperliche Ziele meistens, dass ich immer sage, ich struggle immer mit meinem dreistelligen Gewicht und ich will immer Uhu sein unter 100. Ne? So, und dann habe ich natürlich immer das Ziel, wieder Uhu zu kommen, dann schramme ich wieder auf 101, dann bleibe ich da wieder 4 Wochen hängen. Ne? Aber ich weiß ja auch, woran das liegt. Ne? Flaches Essen für einen flachen Bauch, Pizza. Nutella in hohen Mengen geht am besten mit Milch runter. Wann? Nachts. 3-mal die Woche zum Griechen, Bier, Wein, Uso.
Sicher nur 3-mal?
Ja, also das sind dann Themen, wo ich sage, okay, also habe ich denn doch nicht so die Beharrlichkeit, sondern nur den Wunsch. Ich verfolge meine Wege auch nicht mehr so wahnsinnig konsequent. Jetzt habe ich wieder mal so einen Rappel, jetzt muss wieder was passieren. Also bei mir ist es ein permanentes Auf und Ab. Alex ist komplett linear. Die läuft auf Schwungrad. Das da vorne, das muss weg. Mache ich, ne? So. Und ja. Bei mir, ich bin da sehr ambivalent mit mir selber. Ich bin aber auch hochgradig lethargisch. Ich kann sehr weinerlich sein. Männergrippe verläuft bei mir 100% tödlich. Ich bin eine Katze, habe 7 Leben, ne? Also, ich bin der gespielte Witz bei uns beiden eigentlich, ja. Oder? Diva, Drama,
ja,
alles.
Ja,
das ist
alles.
Ich kann alles,
alles,
ne?
Gut spielen, ja.
Ja,
ja, absolut. Also, ich habe das auch noch nicht gehabt, dass wenn ich sage oder auch wir beide aus der Komfortzone raus, es war nicht gut, nein. Und ich für mich selber war ganz lange in ganz vielen Komfortzonen drin und habe mich selber gedeckelt oder auch deckeln lassen und habe mir dadurch natürlich auch gewisse Dinge nicht zugetraut und habe gesagt, ach na ja, mal irgendwann oder wirklich schaffe ich das, ist das was für mich? Und dann habe ich es einfach gemacht, weil ich gemerkt habe, na, ist schon geil, ist schon geil, ja, doch, doch, das könnte schon was für mich sein. Und es ist immer gut gewesen, es ist immer gut gewesen. Ja. Immer. Immer. Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, das war ganz doof für mich. Ich dachte mal irgendwann in den 90er Jahren, ach, nähen wäre doch mal ganz toll. Schneidern wäre doch mal ganz toll. Ich verkaufe ja Mode nun schon so ewig lang. Und habe dann auch viel mit Modedesignern zu tun gehabt, die bei uns gearbeitet haben und dachte, ach ja Mensch, dann machst du mal einen Nähkurs vielleicht, fängst mal damit an, kaufst du eine Nähmaschine. Ja, das war totaler Bullshit, ne? Also, da habe ich ja wohl nicht richtig hingeguckt bei mir. Das war einfach nicht meins. Und das war trotzdem gut, weil ich im Nachgang einfach erfahren habe, für mich, nein, das war jetzt Blödsinn, das liegt mir gar nicht. Es ist mir viel zu feinteilig, viel zu fummelig, ist überhaupt nicht mein Ding. Und habe das ein paar Wochen gemacht und habe dann gesagt, naja, das Ding habe ich abgeschlossen. Alles, was ich genäht habe, irgendwie krumm und schief oder zu kurz, zu lang. Und es war... Also ich sehe das dann als Erfahrung. Ich kann ja über mich selber auch lachen und weiß einfach, nee, ist nicht meins. Ne? Also abgehakt und einfach auf was anderes fokussieren. Ne?
Man dachte, glaube ich, auch, das Glück ist mit den Fleißigen. Und das ist ja, völlig falsch. Der Erfolg ist mit den Fleißigen. Mhm. Na, ich glaube, wer wirklich fleißig ist, brauchst du nicht viel Glück. Aber der Erfolg kommt auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt immer eine positive Quittung für das, was du einsetzt. Mhm. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du das gehabt, dass du richtig Gas gegeben hast, hast investiert, investiert, investiert und bist gegen Poller gelaufen?
Nein. Nee. Mhm. Nein. Also es ist ja auch, also gerade wenn ich diese Situation nehme, wo ich Angst vor hatte und dann ja durch bin, Also gar nicht mal so dieses Komfortzone kann ja auch sein, hey, ja, ich will jetzt irgendwie einen Lauf machen, den ich noch nie gemacht habe oder. Das meine ich gar nicht, sondern wirklich dieses, ich spüre einen inneren Widerstand und ich will das eigentlich will ich es nicht machen, aufgrund dieser Angst. Und wenn ich dann aber da durchgehe, kann ich auch nur wieder diese Geschichte nehmen jetzt zu Weihnachten, ja. Ich war da und als ich diese Nachricht geschrieben habe, wusste ich, will ich das wirklich? Will ich mich jetzt hier so ein bisschen nackig machen? Will ich unter diese ganzen fremden Menschen gehen? Und ich habe ja sofort die positive Quittung bekommen, indem ich ja nicht nur an diesem Abend teilnehmen darf, sondern ich darf auch noch für ganz viele Kinder der Weihnachtsmann sein.
Richtig.
So, und genauso, als ich nach Hamburg gezogen bin, meine Freundin hat immer gesagt, pass auf, lass den Quatsch mit der Hecke sein und wenn du das tust, dann stelle ich dir meinen Sohn vor. Ich habe das sein lassen, dann bin ich ein paar Monate später nach Hamburg gezogen, habe ihn kennenlernen dürfen und wow, ich hätte niemals gedacht, dass ich Kinder so lieben kann. Ja, dieses Gefühl, vor ein paar Tagen bin ich zu ihr gefahren und sie hat ihm das erzählt, 4 Jahre alt ist er. Und ich wollte auf die Auffahrt rauf. Ich bin nicht mal auf die Auffahrt gekommen. Warum nicht? Weil dieser kleine Mensch vorne stand und auf mich gewartet hat.
Ja. Ist dir entgegengelaufen, ja.
Genau. Und dann erzählt sie mir, du, der stand eine Viertelstunde da draußen und der wollte auch nicht mehr reinkommen. Mhm. Der wollte auf dich warten. Dann letztens einen Morgen, wo sie, sind die beiden aufgewacht. Die allererste Frage, die er stellt, Mama, gehen wir jetzt Erik wecken?
Ach,
super. Und da, also... Wow.
Unbezahlbar.
Ganz genau, unbezahlbar. Und das ist alles nur daraus entstanden, dass ich mich meinen Ängsten gestellt habe und durchgegangen bin.
Und du wirst jetzt Mentor. Auch in der Familie.
Ja.
Schön.
Ja, jetzt kannst du was weitergeben, was dir verwehrt war.
Genau.
Großartig.
Und das ist, das bekomme ich ja jetzt schon mit, ja. Also ich meine, ich habe jetzt kein eigenes Kind, aber wenn meine Freundin und ich, wir kommunizieren auf einer sehr, sehr tollen Ebene, selten so gute Gespräche gehabt und wir analysieren auch viel einfach nochmal und denken das Ganze durch oder sprechen das Ganze durch, die verschiedenen Sichtweisen. Und was da jetzt schon bei rumkommt, also erstmal, was ich lerne und aber auch, das sagt sie mir ja auch öfter, was sie daraus lernen kann, einfach. Und das ist ja wieder das, warum ich dankbar bin für diese Geschichte oder für diese Dinge, die ich erlebt habe, weil ich nur deswegen jetzt weiß, wie möchte ich es machen. Und du hast vorhin etwas ganz Tolles gesagt, Kinder sind unschuldig.
Mhm.
Es gibt keine unschuldigeren Wesen als Kinder auf dieser Welt. Und man hat die Verantwortung dafür, das Bestmögliche daraus zu machen. Ja, was nicht bedeutet, dass Kinder machen sollen und dürfen, was sie wollen.
Gottes Willen, nein.
Aber du sollst der Mentor sein, du sollst der Mensch sein, der den Weg aufzeigt. Und du bist verdammt nochmal in der Verantwortung, den Kindern alle Liebe zu geben, die es gibt, weil sie so unschuldig sind. Weil sie doch nichts anderes können und wollen, eigentlich, wenn wir das ganz, ganz... ganz in die Tiefe gehen, als diese Liebe zu verspüren.
Mhm. Ja. Führen durch Vormachen. Und ich habe ja auch immer noch so einen Satz, Kinder sind das Spiegelbild ihrer Eltern. Ich kann ganz vieles auf Eltern zurückschließen, also wenn ich ein Kind sehe.
Ja.
Also ich stehe dahinter wirklich, also Kinder sind das Spiegelbild ihrer Eltern.
Am Ende des Tages wollen wir ja alle geliebt werden.
Ne? Na, das sowieso.
Wir wollen alle immer geliebt werden. Klar. Deswegen tun wir ja auch gewisse Dinge, um geliebt zu werden, aus einem gewissen Antrieb heraus. Der eine so, der andere so.
Ja, ob das auch nur geliebt ist, es ist auch eben, man möchte gesehen werden, man möchte, bei mir ist ganz viel über Lob zu regeln. Wir wissen, ich arbeite nicht für Geld im Club, aber ich liebe das, was ich tue und das Feedback aller Gäste, das ist mein Lohn, Lohn des Lebens.
Mhm.
Kannst du mit Kohle nicht machen.
Mhm.
Geht gar nicht.
Stimmt. Okay. Gibt es etwas, wofür du heute nicht mehr kämpfen würdest?
Jein. Ich doch, gibt es. Ich würde nicht mehr versuchen zu kämpfen, irgendwo dazuzugehören, wo ich, wie soll ich sagen, wo ich nicht aufgenommen werde. Also jeder kennt diese Kreise, wo man versucht, irgendwie unbedingt reinzukommen. Und da kann ich wieder, oder dann nehme ich gern wieder aus meinem Bekanntenkreis aus Flensburg. Ich hatte diesen Bekanntenkreis, der gewisse Schnittmengen hatte. Aber hätten wir diese gewissen Dinge nicht gehabt, dann hätte ich nicht dazugehört. Und immer wieder darum irgendwie zu buhlen, würde mir nicht mehr passieren. Und damit meine ich gar nicht Anerkennung. Ich erfahre gerne Anerkennung. Das ist ja was Tolles. Das ist ja wie Lob. Aber wenn es Menschen gibt, die mich eigentlich nicht in ihrem Leben möchten oder auch wo ich sage, hey, der Preis ist zu hoch, dann würde ich darum nicht mehr kämpfen.
Mhm. Gibt es Jungs in Flensburg, die deine neue Vita miterleben, die das über Social Media verfolgen, über WhatsApp-Status? Hast du noch Live-Kontakte oder sind die komplett kalt, diese Kontakte? Weil meine Frage wäre nämlich dann, gibt es einen der Flensburger Jungs aus der Clique, die sagen, Erik, dein Ausstieg war geil, ich will dir folgen, hilf mir.
Nee, und das ist der Grund, warum ich das auch alles abgebrochen habe.
Okay.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe gesagt, hey, pass auf Jungs, ich will das alles nicht mehr, ich möchte eine Veränderung. Und es gab nicht einen, der gesagt hat, geil, mach das. Mhm. Ausnahmslos jeder hat entweder gesagt, oh, schaffst du eh nicht, wird nichts, oder hat gesagt, du kommst ja eh bald wieder zurück.
Mhm. Okay.
Und da war der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, stopp, aus, vorbei, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja. Mhm. Es gab noch einen aus dieser Clique, der ist auch weggezogen, der ist aufs Land gezogen. Der arbeitet jetzt da bei der Stadt, macht seine 40 Stunden, geht nach Hause, setzt sich an die Playstation und dann war's das. Also auch der lebt kein Leben. Wobei ich das aber nicht verurteile. Jeder sollte es machen.
Es ist sein Leben,
genau,
aber ohne weitere Entwicklung.
Genau, ohne diese Entwicklung, die stattfindet. Und er war der Einzige, der jedenfalls neutral dazu gestanden hat. Aber auch nur, weil er selbst gerade eine Veränderung durchmacht. Wer aber gesagt hat, hey, ich finde das total geil, das war meine Freundin. Also die war zu dem Zeitpunkt, war sie auch noch gar nicht, wir waren noch gar nicht so eng, dass man hätte sagen können, wir sind Freund und Freundin, sondern das war eher eine Geschichte, die man da irgendwie dann zusammen hatte.
Seid ihr zusammen aus Flensburg hierher gekommen?
Nein, sie ist Hamburgerin.
Sie ist
Hamburgerin, genau. Aber sie war eine, die mich extrem supportet hat, die immer gesagt hat, hey, ich habe gesagt, hey, pass auf, ich habe gerade die und die Veränderung vor, ich würde das so und so umsetzen. Geil, mach das, finde ich richtig stark, dass du das machst. Und das ist etwas, was ja auch nochmal Motivation gibt, ja, zu sehen, okay, ich muss nicht jeden Weg für mich allein gehen, sondern es gibt Menschen, die das gut finden, die das toll finden und die auch ja ein Potenzial darin sehen. Ich hätte immer, auch hätte sie nichts dazu gesagt, wäre ich diesen Weg trotzdem gegangen. Aber es gibt ja nochmal Aufwind und auch Rückenwind, von anderen Menschen, gerade von Menschen, die ja, kommen wir wieder auf die Mentoren. Wenn ja ich jemand für mich als Mentor sehe und diese Person auch ein Mentor sein möchte für mich, dann glaube ich ja daran. Und dann ist es auch etwas, zum Beispiel, ganz viele Dinge, die sie mir sagt, hinterfrage ich nicht. Mhm. Ich habe immer alles hinterfragt, bei jedem Menschen und habe Zweifel gehegt. Mhm. Aber wenn ich doch sehe, ein Mensch ist erfolgreich, auf ganz vielen verschiedenen Arten, dann und auch mit einem Weg, der anstrengend war, also auch diesem Menschen ist ja nicht alles zugeflogen, sondern sie haben dafür gearbeitet. Und das mitzuerleben, da sage ich doch, ey, geil, das will ich auch. Mhm. Diese Arbeit will ich auch reinstecken. Warum? Weil dann werde ich doch selbst auch erfolgreich. Mhm. Da muss ich gar nicht was hinterfragen. Das ist es wieder, ne? Wenn ich sage, dass ich etwas tue und ich tue es, dann baue ich Vertrauen auf. Mhm.
Absolut. Gibt es etwas, wofür du immer kämpfen würdest?
Viele Dinge. Mhm. Ich würde aus der eigenen Erfahrung heraus wenn jemand mich um Hilfe bittet. Und ich meine jetzt nicht die Hilfe, hey, hilf mir bei meinem Umzug, sondern Hilfe für sein Leben. Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr.
Dann bist du dabei.
Ja, ich würde so viele Dinge in Bewegung setzen, um da zu helfen.
Mhm. Weil du hattest das nicht, als deine Hand aus dem Wasser guckte. Da stand oben am Anleger keiner.
Ja. Und das kann ja irgendwo entscheidend sein über Leben und Tod. Immer. Immer.
Ja, absolut.
Schön.
Kurze Überleitung. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, Erik, ich bin antriebslos. Ich werde immer fetter. Ich komme vom Sofa nicht runter. Netflix regiert meinen Tagesinhalt. Wie komme ich da raus?
Rückfrage. Beißt sich ein bisschen für mich? Weil wenn er sagt, er ist antriebslos und dann aber fragt, wie komme ich da raus, dann kann er ja nicht antriebslos sein.
Schon mal sehr gut. Jetzt hast du mich schon fast in Schach gestellt. Das ist gut. Ich gebe die Frage rein, weil ich manchmal mit solchen Fragen nicht konfrontiert werde. Ich kriege solche Fragen gestellt.
Ich habe meine
Antworten denn dafür, aber du bist unser Gast heute. Und das ist dein Wunschthema. Motivation, weitermachen, wenn alles klemmt.
Also erstmal muss die Grundvoraussetzung muss sein, mein Schmerz ist so groß, dass ich etwas ändern will. So. Und da fängt es ja schon an. Viele machen sich ja nicht mal Gedanken, dass sie zu viel Netflix, dass sie das, dass sie jenes. So, die sind ja, ich sag mal, zufrieden mit dem. Sie sind unzufrieden, aber sie spüren es nicht.
Also es geht noch nicht dreckig genug, ne?
Genau. Der Pain ist noch nicht groß genug. Muss aber nicht bei jedem so sein. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte was verändern, aber ich schaffe es nicht,
ja,
dann kann ich in Maßen helfen. Wir könnten ja anfangen zu reden, okay, erstmal gehen wir der Sache auf den Grund. Warum schaffst du es denn nicht? Wo liegen die Gründe dafür? Ja, ich bin zu faul. Okay, dann fang an. Und so einfach ist es. Da müssen wir auch, da können wir jetzt 3 Stunden drüber reden, aber wir können es auch ganz kurz halten. Fang an. Du musst, um etwas zu verändern, musst du etwas verändern. Und hör auf nachzudenken und fang an. Und es ist dabei egal, ob du 10 Minuten um den Block gehst, ob du anfängst laufen zu gehen, ob du ins Gym gehst. Veränder was. Du musst deine Gewohnheiten abstellen und dir neue aufbauen. Und das braucht seine Zeit. Du kannst ja super motiviert sein, sagen, ja, und heute gehe ich jetzt 8 Kilometer laufen. Ja, und was ist morgen? Was ist übermorgen? Wie lange hält deine Motivation? Ne, und auch das Thema Motivation. Ja, du bist vielleicht nicht jeden Tag motiviert, aber hast du ein Ziel vor Augen? Willst du es erreichen? Und es ist leider für mich so, die wenigsten Menschen, die sagen, ich will weniger Netflix, ich will weniger dies und ich will mehr das, schaffen es nicht. Und den Menschen möchte ich auch nicht helfen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich kenne halt eben auch einige Menschen, die dann auch nicht mehr arbeiten gehen. Kinder haben. Kinder, Spiegelbild der Eltern. Entwicklung dieser Kinder.
Ja.
Das ist alles hochbrisant, das ist hochgradig kritisch. Aber letztendlich heiße ich Stefan Trost und denke immer, der Name ist Programm. Alex sagt, du kannst sie nicht alle retten. Aber es ist wirklich auch immer mal ein Thema, was mich begleitet, wo jemand an mich rankommt und sagt, Stefan, ich weiß nicht weiter. Aber deiner Sprechart nach sind die Menschen noch nicht ganz unten angekommen.
Ja, und es muss ja auch nicht jeder ganz unten.
Nein, das wünsche ich niemandem.
Genau.
Was ist, wenn du die Menschen nicht erreichst mit guten Worten und es tut sich nichts?
Ganz genau. Und da ist es ja dann irgendwo, hört es dann ja auch auf. Denn wie vielen Menschen, wenn du diesen Menschen jetzt helfen würdest, was ist denn mit dir selbst?
Ich habe weniger Energie.
Du hast weniger Energie und irgendwann müsstest du dich selbst aufgeben, damit, dass andere Leute sich eventuell finden.
Na, ich bin ja hier in bester Führung. Na, ich habe natürlich auch jemanden, der wirklich ganz genau drauf schaut und auch sagt, pass auf davon, oder Schatz, bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, du bist kein Therapeut, du bist nicht ausgebildet, du hast die pädagogischen Fähigkeiten nicht, jemanden wirklich komplett in die Software zu gucken, diese Software anzusteuern. Und letztendlich, wenn du merkst, diejenige möchte oder kommt nicht aus dem Knick und folgt nicht mal ansatzweise, auch nur den ersten drei Sätzen, drop it like it's hot.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Es sind ja sogenannte Energieräuber in meiner Wirklichkeit und damit wollen wir uns auch gar nicht umgeben. Das tut uns nicht gut. Und ich habe ja diese Themen auch fast jeden Tag. Ich arbeite ja im Einzelhandel, verkaufe Damenkleidung, auch mal Herren, aber meistens sind es die Damen, die unhappy sind mit ihrer Figur. Ich habe unheimlich viele Frauen jeden Tag, die sagen, sie haben Wechseljahresbeschwerden, sie werden dicker, der Bauch ist dicker, die Arme sind dicker, alles ist dicker. Und natürlich sind das Frauen, die nie vorher Sport gemacht haben oder mal, als sie ganz jung waren, kein Training, gar nichts, Ernährung, denken sie nicht drüber nach, essen irgendwie alles, was schmeckt und gucken nicht genau, ist es gesund, ist es nicht gesund. Und dann jammern sie, dass die Kleidung nicht passt. Oder beschweren sich noch, warum wir so klein schneiden. Das tun wir nicht, sondern sie sind einfach dicker geworden. Ne? Und das ist ja auch ein schleichender Prozess. Es baut sich auf. Viele wissen das auch, die sagen das auch ganz ehrlich. Aber sie kommen natürlich, wenn sie in den Wechseljahren sind, da auch nicht runter. Und dann sage ich immer, geh zum Sport. Geh zum Sport, Ernährungsumstellung. Das ist einfach der Gamechanger. Manche tun es. Manche tun es nicht mit der nötigen Konsequenz. Oder nicht mit der richtigen Sportart, die es dann bräuchte. Und viele sind einfach noch nicht krank genug. Das heißt, sie haben noch nicht tief genug den Schmerz und zahlen wahrscheinlich noch zu wenig Geld für Medikamente, um da hinauszugehen. Und ich sage ja immer, es gibt für jeden Menschen irgendetwas, irgendeine Sportart, die ihm gefällt. Weil wir sind ja auch im Bewegungsdrang. Das ist ja in uns drin, im Grunde genommen. Diese Faulheit ist ja auch ein Gesellschaftsthema, dass wir viel sitzen und viel auf der Couch liegen. Das ist ja nicht in jeder Gesellschaftsform unbedingt so. Bei uns ist es so. Und das ist auch ein bisschen antrainiert, angewöhnt natürlich über die Jahrzehnte, ist auch in der Genetik ein Stück weit dann drin. Und ja, viele trauen sich einfach nicht, da aus der Komfortzone rauszugehen, ne? Weil, wie du sagst, es tut noch nicht genug weh. Und das tut mir weh, manchmal zu sehen. Also ich finde das so schade und dann denke ich manchmal, ich möchte es jetzt allerdings nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, ich muss dann auch das Thema wechseln. Ne? Ja. Also wenn es sich immer wiederholt, ist nicht meine Baustelle.
Und trotzdem habe ich immer ein gewisses Verständnis, weil, wie du schon sagst, diese Gewohnheit, es haben sich ja zwei Gewohnheiten eigentlich eingeschlichen, oft über Jahrzehnte, ne? Spiegelbild der Eltern, das heißt also, eventuell sind ja diese Menschen schon von ihren Eltern so geprägt worden, das bedeutet einmal die Ernährung, ihnen wurde nie beigebracht, was bedeutet Ernährung überhaupt, und wir reden hier gerade nur von den Basics, er kennt sich kaum ein Mensch mit aus, nie hat sich mal jemand damit auseinandergesetzt, sondern, sie, sage ich jetzt so, pressen den ganzen Tag nur diesen Scheiß. Und damit meine ich ja nicht mal Süßkram, aber es geht ja auch los. Ja, ich liebe ja Schweinefleisch, Rotkohl, Kartoffeln und die Soße. Mhm. Ja, wie machst du denn die Soße? Ja, schön aus dem Fett danach und dann noch ein Päckchen Sahne. Da fängt es ja schon an. Und dann ja auch dieser Bewegungsmangel. Mhm. So, wer von denen ist denn, genau, du bist als Jugendlicher zum Sport gegangen, warum hast du denn aufgehört? So, weil da irgendwann ja, ich habe gesehen, meine Eltern sitzen abends immer nur auf der Couch. Also mache ich das Ganze ja irgendwie nach. Ich glaube, ich bin aus meiner Familie der Einzige, der Sport macht. So, und ich habe auch noch Cousins, Cousinen und hast du nicht gesehen. Auch Tanten, Onkel und so. Keiner macht Sport. Keiner setzt sich wirklich mal mit der Ernährung auseinander. Und ich sage den Leuten immer, pass mal auf, deine Ernährung bleibt erstmal, wie sie ist. Da mach mir gerade gar nichts, ja. Weil zu viele Veränderungen auf einmal demotivieren ja auch wieder.
Ganz genau.
So, und wenn ich den Leuten ja diese Lust am Essen nehme, dann nehme ich dem einen grundgroßen Mut, also irgendwo ja auch einen Spaßfaktor.
Lebensqualität. Scheinbare
genau.
Lebensqualität.
Genau. So, ich sag, pass auf, womit wir aber anfangen, sind Getränke. Eigentlich jeden, den ich frage, der ein Gewichtsproblem hat, trinkst du Süßgetränke? Ja. Hör auf. Hör einfach auf. Und da können wir ansetzen, weil du kannst deine Lebensqualität essen, isst dein Nutella-Brot, aber trink das Glas Wasser dazu und nicht das Glas Cola. So. Und das schaffen dann auch einige. So, und dann fangen wir an, auch die Bewegung einfach schmal zu halten. Du musst jetzt nicht viermal, fünfmal die Woche ins Gym für 3 Stunden. Was ist das für ein Quatsch? Such dir etwas, was dir Spaß macht, ja? Und wenn es nur ein Spaziergang ist, eine halbe Stunde spazieren gehen, mach das dreimal die Woche. So 90 Minuten dazu gewonnen, was du sonst nicht gemacht hättest. Und so müssen wir diese Gewohnheiten, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, auch langsam Stück für Stück wieder abgewöhnen und neue Gewohnheiten schaffen. Ja, wir müssen dein System ja komplett überschreiben. So, und da sind wir gerade bei. Das, was ich jetzt gerade sage, das ist meine Hilfestellung. Den Rest musst du selber gehen.
Und es ist ein langer Weg, aber es sollen schnelle Etappenziele her. Und das ist eben das, wo wir uns dann gegenseitig nicht mehr verstehen.
Ja.
Na, ich kenne das eben auch, Stefan. Ja, jetzt geht's ja noch weiter durch das ganze Instagram, YouTube. Jeder, oder sagen wir mal so, fast jede Frau in jeder Altersklasse kennt den Markennamen Ozempic. Die Abnehmspritze. Ja, na, die Abnehmspritze. So, Ozempic, dann heißt das Wegovy, dann heißt das Semaglutid, wie auch immer. Also GLP-1 ist der Wirkstoff. Das injiziert man einmal die Woche und der Hunger ist gezügelt, zumindest die Fressattacken. Mhm. Du kannst es über die Wirkstoffmenge so eintakten, dass du irgendwann gar keinen Hunger mehr hast, na, weil eben dein Sättigungshormon Leptin wird nach oben geschoben. Also du kannst mit wenig Essen auskommen. Wichtig ist es aber eben, es ist eigentlich ein Mittel für adipöse Menschen, um die ein bisschen einzufangen in der Essgewohnheit. Also es ist auch eine hormonelle Geschichte, es ist ein Peptid. Peptidhormon, jeder kennt es. Und jetzt heißt es auf einmal, boah, schön, so seit Corona habe ich auf dem Sofa gesessen. Aber da gibt's ja jetzt Ozempic. In 6 Wochen Strandfigur, bitte. Was meinst du, wie oft ich danach gefragt werde? Na, also jetzt heißt es auf einmal eben dadurch, dass das ja jetzt der neue Zeitgeist ist, viele Illustrierten berichten vielleicht drüber, Instagram macht's ja auch möglich, jetzt geht alles auf einmal ganz schnell. Also Gras wächst auch schneller, wenn man dran zieht.
Mhm.
Ja, und mit so einer Gesellschaft haben wir es ja auch zu tun, in der Fragestellung an uns gerichtet. Sag mal, da gibt es doch eine Abkürzung, oder nicht?
Ja.
Ja, da müssen wir auch viel Aufklärungsarbeit leisten.
Absolut.
Ja. Aber auch das wird sich irgendwann, also nochmal ganz, diese Gesellschaft hat sich ja auch dahin entwickelt.
Mhm.
Genauso wird es auch wieder eine andere Entwicklung geben.
Ja, ordentlich.
Und es zeichnet sich ja jetzt auch schon viel ab. Also es gibt immer mehr Menschen, die Sport machen.
Mhm.
Na, es gibt immer mehr Menschen, die sich auch einfach mal mit sich und ihrem Körper auseinandersetzen. Noch lange nicht so viele, wie es vielleicht gut wäre, aber es zeichnet sich da ja auch schon wieder ein Bild ab. Und der Rest der Gesellschaft, der es nicht tut, lass es noch ein paar Generationen dauern, ist dann so, können wir nichts dran ändern, aber da wird es sicherlich auch irgendwann wieder eine Entwicklung geben, die vielleicht in die andere Richtung geht, ja, wo einfach auch da ja wieder der Schmerzpunkt noch nicht groß genug ist, aber wenn vielleicht das Kind in der 4. Generation sieht, hey, meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, die sind alle irgendwie an Krankheiten gestorben, die sind alle irgendwie, ich als Kind habe einen Bewegungsdrang und wenn meine Eltern das nicht mehr leisten können, dann hinterfrage ich vielleicht eher mal etwas und möchte es dann vielleicht für meine Kinder anders machen. Auch da, das Beispiel möchte ich noch kurz einbringen.
Immer.
Ein Bekannter von mir hat einen Sohn, der guckt unglaublich viel YouTube. Fernsehen. Ja, ich hatte nicht so viel Bock, mich mit dem zu beschäftigen, hat er Fernsehen geguckt.
Mhm.
Der ist auf einem Leistung, also der ist 6 Jahre alt.
Mhm.
So, und jetzt vergleiche ich den 4-jährigen Sohn meiner Freundin, der nie Fernsehen guckt. Nie. Und wenn, darf der mal eine Folge Löwenzahn gucken.
Mhm.
Das passiert einmal im Quartal. Ansonsten bekommt dieser Junge nur Input, nur guten Input, ist nur draußen unterwegs, ist lebendig, fröhlich, sieht toll, hat ein Strahlen im Gesicht. Dieser 4-Jährige hat mehr Wissen und weiß sich besser auszudrücken und Dinge zu fragen als der 6-Jährige, der, wenn wir das auf die Lebenszeit betrachten, 33% mehr Lebenszeit hat. Ja, und
aber hängt die Konsumwirtschaft aber, hat ihn
jetzt schon in diesen jungen Jahren, ganz genau. Und Spiegelbild der Eltern, was sie es vormachen, so, auch das ist ja irgendwo begründet. Und vielleicht wird der 6-Jährige jetzt eine Generation sein, wo vielleicht sein Sohn sieht, oh, das ist nicht cool, das ist nicht gut.
Mhm.
Und dann vielleicht wieder was ändert. Ja? Also bleibt spannend zu beobachten.
Ja. Absolut.
Und das Schöne ist, dass der Sohn deiner Freundin der vermisst nichts, weil er es vorher nicht hatte.
Genau.
Hätte er vorher andauernd am Fernseher gesessen und du wärst jetzt reingegrätscht und sagst, pass auf, ich gehe jetzt ein bisschen in die Vaterrolle, liebe Freundin, wir ziehen mal den Stecker so ein bisschen eher für den Fernseher, dann vermisst er was. Mhm. Dann gibt's eine Revolte, dann hängt der Haussegen schief.
Ja.
Aber was du nie hattest, kannst du auch nicht vermissen. Ja. Also gewöhn dir gar nicht erst schlechte Angewohnheiten an, weil daran hängst du nachher.
Mhm.
Ja, spannend.
Ja, absolut. Schön. Also ich finde, du hast unheimlich viel von dir erzählt. Von deinen Höhen und Tiefen und wie du dich immer weiterentwickelt hast, weil du es unbedingt wolltest. Also Willenskraft ist ja ganz, ganz stark ausgeprägt bei dir.
Selbsterhaltungstrieb.
Ja, ganz, ganz toll. Du wusstest, da wo du bist, das tut dir nicht gut. Das, was so, was um dich herum ist, das ist nicht gut. Du brauchst Hilfe, du brauchst Unterstützung. Ich finde auch, immer Hilfe und Unterstützung holen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Stolz darf es nicht geben.
Ja.
Es gibt keine Stolzfrage, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht.
Absolut.
Und keiner verliert sein Gesicht.
Und du hast Ziele. Immer wieder Ziele setzen. Das ist auch das, was wir sagen. Setz dir Ziele. Es dürfen erstmal die Träume sein und dann einfach die Etappenziele setzen. Die können sich auch mal verändern. Auch ein Vision Board kann sich unterjährig verändern. Ne? Weil andere Dinge einfach passieren, Dinge kommen und gehen und dann denkst du, okay, dann ändere ich das kurz ab und das ist alles großartig. Einfach auf das Ziel hinarbeiten, mit Disziplin. Natürlich ist man danach, wenn man es geschafft hat, auch motiviert, das Neue zu machen und fühlt sich gut und hat die Erfolge und die darf man unbedingt feiern und teilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Disziplin ist so, so wichtig. Ne?
Ja, du wächst mit den Anforderungen.
Ja.
Also kann auch das alles in Phrasen verpacken, aber es hat ja alles seine
Berechtigung.
Seine Berechtigung, genau.
Ja, absolut.
Mhm.
Also ich danke dir sehr, dass du bei uns warst. Ich fand das ganz, ganz toll. Du warst ein ganz toller, angenehmer Gesprächspartner und ich glaube, du hast für alle, die diesen Podcast hören, ganz, ganz viel Tipps nochmal mit reingegeben für alle möglichen Themen des Lebens.
Ich glaube auch, dass wir alles beleuchtet haben und du solltest heute natürlich auch ein guter Ratgeber sein. Du hast gesagt, wo du bremst, wo du sagst, ne, das ist nicht mehr meins, wo du Hilfestellung gibst, ja. Und ja, vielleicht, wenn die Hörer es wirklich schaffen, eine Stunde 50 durchzuarbeiten.
Wow.
Das war unser längster.
Mit Abstand. Also, und ohne die Hilfe von Steven Spielberg. Und nein, das ist halt, wir lassen es einfach laufen, ne? Und wir schneiden nichts. Und es soll einfach so sein. Wir gucken mal, wie viele Leute wir damit erreichen, wie viele Menschen wir erreichen, ob sich jemand wieder sieht da drin, ob wir persönliche Kommentare bekommen, so nach dem Motto, das war schon tiefer Shit. Na, weil ich glaube es schon, wir haben viele Pausen gehabt, du hast die Tränen weggedrückt, du hast dein Kiefer hart gearbeitet, wir können ja mehr sehen als die Hörer und das war hochgradig emotional, auch sehr anstrengend und ja, aber so wollen wir das auch irgendwie haben und wenn jemand wirklich sagt, mir geht's gerade nicht gut, aber die 2 Stunden investiere ich und höre denen dreimal zu, vielleicht haben wir eine Hand gereicht irgendwo, ne? Vielleicht.
Ganz sicher. Danke.
Ja, Erik. Willkommen in Hamburg. Und du kannst hier jeden Sonntag rein. Wir haben viele Themen. Wie gesagt, der Gast sucht sich das Thema auch aus, ne? Vorbereiten konntest du dich auf gar nichts.
Nein, ich wusste auch überhaupt gar nicht, was passieren wird. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ich einfach auch so spontan und so lang vor allem, also es war jetzt wirklich viel Zeit, die reingeflossen ist. Man hätte natürlich auch sagen können, hey, wir machen jetzt 30 Minuten und dann war's das. Mhm. Aber ihr habt ja vor dem Podcast schon gesagt, hey, wir setzen uns jetzt hin und es dauert
so lange. Wir lassen laufen.
Genau. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Danke auch euch, ihr da draußen. Schreibt bitte einen Kommentar oder sprecht uns an. Wir schreiben nachher noch in die ganze Textbeschreibung nochmal das Profil von Erik bei Instagram, damit man ihn noch sehen kann. Wer war hier zu Gast? Wie gesagt, es ist ja auch eine Zierde zum Hingucken. Schöner Mann.
Durchtrainiert.
Ja, absolut. Und er weiß, was er tut. Und eben auch, wenn man sich morgens schon beim Wachwerden die Storys anguckt, die er schon aus dem Gym rauspumpt, na, wo andere sich vielleicht nochmal umdrehen, das kann motivieren. Das soll nicht abschrecken, es soll einladen.
Na? Vielen Dank fürs Zuhören.
Gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
It's time for you to look within yourself and decide that I'm in charge of my destiny. I'm in charge here.